Freitag so machen, dass ich dann
nehme die Kamera mit. Moment, was macht ihr am Freitag?
Weißt du, bist du nicht eingeladen?
Ist auf einer Party.
Ne? Bullshit. Wobei sagt,
was aber, ihr, ihr macht, aber was macht ihr denn Kamera, am Freitag? Ich würde die Kamera mitnehmen, dann kann ich dich filmen.
Oh, Bundesliga. Herzlich willkommen. Das war natürlich geschauspielert. Das ist für euch nicht erkennbar gewesen, weil wir sehr gut darin sind. Ist ja auch unser Beruf eigentlich, unser Hauptberuf, die Schauspielerei. Wir wussten natürlich, dass ihr schon da seid und freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge Bundesliga.
Mal ganz ehrlich.
Was?
Ihr trefft euch nicht ohne mich am Freitag.
Doch. Wir gehen jetzt zum Derby, ne?
Tobi ist auch dabei.
Und ihr drei trefft euch ohne mich am Freitag.
Genau. Ich bin, glaube ich, nicht dabei.
Wir sind, Tobi, Nico und ich gehen dabei zum Spiel und danach gehen wir noch in den Rave-Club.
Ich heul nicht.
Du weißt,
weil ihr trefft euch ja wirklich am Freitag, das ist ja keine Lüge hier. Nee.
Ich habe da ganz ehrlich, ich
arbeite. Verarschen ja diesmal Entchen gar nicht.
Ich arbeite seit 5 Jahren daran, dass ich mir einmal mit Nils zusammen ein HSV-Spiel angucken kann.
Ja.
Mach mir das jetzt nicht kaputt, okay?
Ich weine doch.
Mach mir das nicht. Das ist für die Sache.
Das wird super. Na, Hals. Thema für Bundesliga. Wir reden ja hier über das Oberhaus. Und damit fangen wir jetzt an. Wir hatten einige interessante Situationen. Wir können zum Beispiel über den Champions-League-Kampf sprechen. Wir können über den Abstiegskampf sprechen. Und ansonsten gibt es nicht mehr so viele Kämpfe. Höchstens Wert, am wenigsten Bock, nächstes Jahr international zu spielen. Da könnte man vielleicht nochmal drüber reden. Aber wir fangen an mit oben.
Mit Tobi? Spitzenspiel, würde ich jetzt sagen. Bei Leipzig gegen VfB Stuttgart.
Ja gut, Leipzig-Dortmund wäre das für die Champions League interessantere Spiel gewesen.
Machen wir später.
Aber gut, wir spielen Leverkusen gegen Stuttgart. Und das war wieder eins dieser Spiele, wo man am Ende sagt, es ist eigentlich unglaublich. Das langsam kann ich nicht mehr glauben, dass es nicht alles schon vorab geschrieben und geskriptet ist, was da so passiert.
Ich sag Voodoo.
Stuttgart führt. Hat ein gutes Spiel gemacht, 2-0. Und dann in der 61. das 2-1 durch Adli. Und dann dachte man so, ja, mal gucken, schaffen sie es noch? Und dann sah es eher danach aus, dass sie es nicht schaffen. Dann gab es in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Foul. Ich glaube an Adli, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und Wirtz, der eingewechselt wurde, schlägt den Ball in den Strafraum. Es gibt so eine Ping-Pong-Situation. Der Ball kommt zu Andrich, der schießt. Trifft ihn nicht hundertprozentig, wird auch abgefälscht und jedenfalls ist er dann im Netz. Und das war so, man konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass es schon wieder passiert ist. Noah hat sich unglaublich aufgeregt, weil er irgendwo in diesem Gewusel eine Ungerechtigkeit vermutet hat, ohne jetzt genau zu sagen.
Also ich habe da nichts, hast du was gesehen?
Es war.
Hast du was gesehen?
Ein Handspiel oder ein Schubsen, solche Sachen waren da alles.
Boniface, oder?
Ja.
Nein, das ist alles auf dem Fußballplatz alles.
Ja, jedenfalls wurde da nicht mehr großartig irgendwas unternommen, um das zu überprüfen. Und so gehen wir dann mit einem 2-2 raus. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem Stuttgart vor dem Spiel hätte leben können. Aber nach dem Spiel war man, glaube ich, in erster Linie mal enttäuscht. Und bei Leverkusen hat man das Gefühl, es geht in der Liga wirklich nur noch darum, nicht zu verlieren.
Ja, du musst ja irgendwie eine Motivation suchen. Also irgendwie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, was könnte dann die Motivation sein? Und wenn du jetzt irgendwie 3 Spiele... Ich finde das fast, also naja, ist nicht, natürlich nicht besser als die Meisterschaft, aber es ist schon, auch wenn es keinen Titel dafür gibt, das ist schon ein Achievement, das ich als Spieler schon unfassbar hoch ansehen würde tatsächlich. Also ich würde mir, es ist nicht sowas, wo ich sage, nice to have, sondern wenn ich 3 Spiele vor Schluss die Saison beenden kann, ohne eine Niederlage, das wäre es für mich schon nochmal wert, da nochmal alles rauszuholen, als ob es um was geht, sozusagen, finde ich. Also ich persönlich kann schon mir vorstellen, dass die da richtig heiß sind und anhand des Jubels und wie sie dann auch nochmal da aufs 2-2 gegangen sind, denke ich, ist das auch so bei Leverkusen, glaube ich, das 15. oder 16. Mal in der Nachspielzeit. Also ab der 90. Minute, das muss man sich mal vorstellen. 15 oder 16 Mal, ist fast die Hälfte aller Spiele. Das ist wirklich.
Naja, nee, inklusive Euroleague
und so. Ja, okay, aber jetzt Bundesligaspiel. Also es ist einfach krass. Ich weiß auch nicht mehr, wir haben ja hier öfter gesagt, dass das so ein bisschen auch immer an der Spielweise liegt, dass Leverkusen die müde spielt und dass das nicht nur Glück ist. Das ist sicherlich auch nicht komplett falsch, aber es ist irgendwie auch damit nicht hundertprozentig, finde ich, erklärbar, weil also die letzten 10 Sekunden, gerade bei so einem Freistoß, was ist die Chance bei so einem Freistoß? Ich meine, Tobi, du weißt es, wie oft.
Gering.
gering. Ne? Das kann, also allein, da brauchst du ja nicht mehr viel Kondition, um das wegzuverteidigen, sondern musst du eigentlich nur richtig stehen. Der, in 8 oder 9 von 10 Fällen fällt der Ball einfach nicht einem Leverkusener Spieler so vor die Füße.
Aber auch dann, ja, bitte?
Nee, ich wollte nur sagen, ich hab ja kurz vorausschauend, ihr habt das in der WhatsApp-Gruppe gesehen, versucht für Köln das Gleiche zu inszenieren. Dass ich habe quasi den einen Post von mir dreimal editiert, jetzt Ecke-Tor, Freistoß-Tor, Ecke-Tor, Freistoß-Tor. Es hat nicht funktioniert, das heißt, deswegen frage dich, Tobi, das ist ja definitiv ein Mentalitätsding.
Weiß ich nicht.
Wie gehst du damit um?
Ja, zumindest, dass du halt, also wir hatten das ja ganz lange, habe ich ja auch die Meinung vertreten, dass wir den Gegner mürbe spielen. Und das hatten wir ja, das Beispiel war das Spiel gegen Hoffenheim, wo sie vorher schon 30 Schüsse haben und dass am Ende dann 2 davon reingehen, ist dann kein Zufall mehr, sondern weil der Gegner einfach stehen K.O. ist. Weil wir hatten es ja schon letzte Woche gegen Dortmund, da war es ja da auch am Ende ein Standard, dann irgendwie reingewuchtet wurde. Ist dann natürlich Standardstärke, wenn du jetzt hier analytisch dann irgendwie reingehen willst, dass sie gut Standards schießen, aber ja, ist dann auch dieser Wille, das zu tun wollen, der Glaube daran, bis zum Ende es zu tun zu können. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das ein großer Sturmlauf war. Sie hatten auch davor 20 Minuten lang keinen Torschuss mehr. Also es war wirklich aus dem Nichts heraus dieser Torschuss. Und der eigentlich hat nichts darauf hingedeutet, dass da noch was passiert.
Aber du hast natürlich dann in diesen Situationen in der letzten Minute ein unglaubliches Gewimmel, ne? Also du kannst diese Standardsituation nicht vergleichen mit einer normalen Standardsituation im Spiel, weil da 11 Spieler in den Strafraum gehen und die verteidigende Mannschaft 11 Spieler drin hat. Und dann hast du nicht mehr sowas wie eine geordnete Zuordnung oder irgendwelche Abläufe, Laufwege. Das ist einfach ein pures Knäuel an Chaos. Und dann ist es einfach wirklich Zufall, was da passiert. In dem Moment springt der halt einem Leverkusener vor die Füße und wird der auch danach nochmal abgefälscht. Und so eine Situation hast du ja gar nicht in ihrer Verdichtung im Laufe des Spiels, weil du dann immer Leute hast, die absichern. Ne, du, also da sind ja nicht 22 Spieler in der 23. Minute im Strafraum. Deswegen ist das schwer, finde ich, das in eine Statistik einzuflechten, die das gesamte Spiel abdeckt. Aber in so einer Situation ist es natürlich dein Glück. Also dieser eine Freischuss war Glück.
So. Ich gehe wieder zurück zu meinem Beispiel mit Köln. Guckt uns an, was da, und das ist jetzt vorweggenommen, aber da, die haben dreimal so eine Situation in den letzten 4 Minuten und die dreschen auch aus allen Winkeln drauf, schmeißen alles rein. Bei denen klappt's nicht. Warum klappt's bei Leverkusen?
Ja, weil die keinen Boniface haben, der die Spieler wegschubst.
Hallo, das war ein ganz normaler Zweikampf im Strafraum. Macht mir richtig Ärger, gerade mit jedem Stuttgart-Fan da draußen. Ich sehe jetzt schon, wie Noah quasi direkt in den Chat oder in die Kommentare reingleitet. Das ist ja der nächste Punkt, ne? Dass die, also ich glaube, an anderen Stellen kann man da schon mal zumindest nochmal zum Monitor rennen und sich das Ganze nochmal angucken. Macht ja auch keiner mehr. Ein Schelm, der Böses vermutet.
Ja, also das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die sich nicht die Zeit genommen haben zu sagen, okay, ich überprüfe das jetzt nochmal, weil halt so viel passiert ist. Da haben sie jetzt nicht nochmal drauf geschaut. Aber ja, meine Güte. Ich meine, Stuttgart kann's, finde ich, verschmerzen. Sie sind 2 Punkte vor Leipzig. 3 Spieler haben sie noch. Und viel wichtiger, sie sind 7 Punkte vor Dortmund. Das ist ein Spiel noch gewinnen.
Ja, aber das tut mir trotzdem so ein bisschen leid für Stuttgart, weil sie ja von allen Mannschaften Europas, muss man fast sagen, diejenigen waren, die am nächsten dran waren, Leverkusen zu besiegen. Und das ja nicht nur jetzt einmal, sondern halt in allen 3 Spielen waren. Sie haben es wirklich geschafft, über 3 Spiele hinweg auf Augenhöhe den Gegner zu halten. Und haben dann jetzt hier wirklich Pech gehabt am Ende, weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch das Ding von Boniface abgepfiffen, weil er schubst ja den Gegner da richtig weg. So, das ist
ja sogar VAR hat es ja nicht.
Eigentlich ist es auch ein Fall für VAR, weil das
war ja eine klare Fehlentscheidung. Beziehungsweise sie haben nichts
gesagt. Ja, natürlich haben sie drauf geguckt, sie gucken auf jedes Tor drauf, aber irgendwie. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil für mich war das ein Foul, aber also ich verstehe da schon den Ärger der Stuttgarter, weil du denkst dir so, ja, das ist das Team, wir können diejenigen sein, die schlagen. Das ist nochmal die andere Seite von diesem, ja, wir wollen unbedingt die Saison als die Ungeschlagenen beenden. Mhm. Können ja Stuttgarter die sagen, so, wir waren die Einzigen in diesem Jahr, die das geschafft haben.
Ja.
Da tut es mir natürlich auch so ein bisschen leid, weil die auch eine super starke zweite Halbzeit gespielt haben. Also in der zweiten Halbzeit haben sie nochmal richtig aufgedreht, haben sie richtig nach vorne gespielt, haben dann ja sind auch völlig verdient 2-0 in Führung gegangen. Und das tat mir dann schon sehr, sehr leid.
Ja, ich kann auch verstehen, dass man hadert. Also da waren noch so andere Situationen dabei, die gelbe Karte gegen Undav zum Beispiel, wo Kusunu den so wegschubst und Undav macht wirklich gar nichts. Ja, come on, also der hält sich wirklich, wenn du das vergleichst, klar, beim zweiten Schubs, da lässt er sich natürlich auch dementsprechend wie eine Feder fallen.
Ja, die Szene. Also ich hab's mir auch echt häufig angeguckt, weil es mich auch interessiert hat. Und es ist schon so, er wird gezogen, klar, aber dann bleibt er so stehen und macht so ein...
Lässt ihn ein bisschen auflaufen, ja.
Genau, lässt ihn so ein bisschen auflaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das letztendlich der Ausschlag für die gelbe Karte war. Also ich denke auch nicht, dass man die geben muss, aber ich hatte schon das Gefühl, er hat da mit einem gewissen Bewusstsein so nach hinten, hat jetzt auch nicht so krass den Ellbogen rausgemacht, aber also da war schon was so.
Ja.
Und er hat auch, bevor Kosunu ihn irgendwie gehalten hat, hat er schon irgendwie seinen Schenkel irgendwie mal so ein bisschen zur Seite. Also die haben sich halt beide da irgendwie so rumgekabbelt.
Ich finde, das ist
zu wenig
für eine gelbe Karte. Und was
also 70, ich würde sagen, 70% des Fouls gehen an Kosunu.
Ja, okay. So wie du es jetzt gesagt hast, kann ich mitleben, kann ich akzeptieren. Trotzdem finde ich, aus Stuttgarter Sicht kann man verstehen, wenn man sich darüber ärgert, weil das Gefühl, was man dabei bekommt, ist so ein klassisches salomonisches Urteil, wo man sagt, ja, okay, kriegen jetzt beide gelb.
Ja, ja.
Und das finde ich halt nicht fair, weil ich dann denke mal, ja, okay, dann, das ist das falsche Signal, weil Undav sich schon auch zurückgenommen hat. Der hätte auch schubsen können oder was auch immer. Und wenn du dann am Ende denkst, okay, jetzt dafür, dass ich mich so zurücknehme, kriegt die Bestrafung ist die gleiche. Was ist das Signal für die Zukunft?
Ich glaube, das ist dann oft so, dass der Schiri es gar nicht so hundertprozentig gesehen hat, wie es anfängt und aufhört und sich dann denkt, okay, hiermit bestrafe ich beide. Du hattest bei beim Köln-Spiel gegen Alidou hattest du so eine ähnliche Szene, Alidou gegen wer war es? Irgendein Mainzer Spieler, ich habe vergessen, wer es war, die sich auch so gekabbelt haben.
Ich guck gerade nach Cassie.
Ja, Cassie, und dann haben die aber beide, daraus ist nicht was Schlimmes geworden. So, die hatten, es sah erst so aus, als ob es schlimmer wird, aber dann haben die sich beide Shake Hands auf die Schulter geklopft. Und es war eigentlich so ein fast schon wholesome Moment, wo du gedacht hast, cool, zwei Sportler sind wieder runtergekocht. Und dann, nachdem die sich schon Shake Hands gegeben haben, kam der Schiri und hat die zu sich gerufen und beiden nochmal gelb gegeben. Wo ich auch gedacht habe, völlig unnötig. Also es hat mich nur gerade so auch an diese Szene erinnert. So.
Ja. Ja, man kann jetzt diese letzte Szene auch noch so irgendwie abmoderieren und sagen, ja, vielleicht keine klare Fehlentscheidung, blablabla. Aber auch sonst war ja Zweiers Linie sehr wankelmütig. Der hat ja dann mal, hat er einen Zweikampf gepfiffen, mal ist er, dann hat er nicht gepfiffen. Hat sich dann sehr viel Zeit genommen, um mit den Trainern draußen zu reden, was auch ich immer nicht blöd finde, weil du dann den Fluss des Spiels unterbrichst, wenn du da irgendwie erstmal einen 10-Minuten-Vortrag an die Trainer hältst. Dann geh einfach hin, gib gelb und lass das Spiel weiterlaufen. Ja, fand ich keine gute Leistung von Zweier allgemein. Wobei, ja, ich finde jetzt auch nicht, dass das Spiel komplett vom Schiedsrichter geprägt war. Dazu ist dann auch zu viel anderes passiert. Und finde es dann auch ein bisschen schade, wenn dieses ganze taktisch und auch technisch Hochwertige dann so ein bisschen verblasst, weil alles über Schiedsrichter und diese eine Entscheidung da redet am Schluss.
Und Zweier wird ja auch so gerade auf Social Media immer sehr angegangen. So, ne, das hat ja auch schon eine lange Tradition, auch dass er keine Topspieler waren. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Der hat überragende Kickernoten. Dieses Mal hat er eine 5,5 gekriegt. Das war die einzige 5, die er überhaupt die gesamte Saison gekriegt hat. Da hat er noch einmal eine 4 beim Spiel Stuttgart gegen Heidenheim. Ansonsten hat er nur 2 und 3 und Einsen. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, inwiefern diese Kicker-Schiedsrichternoten
wirklich... Kriegt häufiger mal ein 2er bei Kicker.
Hä? Wie bitte? Ach so, ja. Stark. Ich kann jetzt nicht sagen, inwiefern die so wirklich empirisch heranziehbar sind, aber ich glaube, dass da so ein bisschen... tut man ihm Unrecht, wenn man ihn so als den schlechtesten Schiri Deutschlands
ansieht. Da projiziert sich natürlich immer eine Menge auf Zweier, weil er halt diese Vergangenheit hat, dass er bei Heuze an der Linie stand. Das wird natürlich gerne mal wieder rausgeholt. Die hat, Verzeihung, Bellingham, damals im Spitzenspiel war das gegen Bayern, als Zweier gepfiffen hat und er hat dann hinterher dieses Interview gegeben, wie kann man jemanden, der schon mal ein Spiel verschoben hat, da in so einem... Also das verfolgt ihn natürlich. Ich sag dir auch ehrlich, als... HSV-Fan, der damals ja mit angesehen hat, wie der HSV betrogen wurde. Wenn dann Zweier pfeift, ich gucke auch immer besonders hin, aber da gibt's auch, kann ich auch ein paar GIFs zusammenstellen. Ich habe euch ja neulich dieses Foul an Robert Glatzel rumgeschickt, der im Strafraum umgesenzt wird und Schiri pfeift Stürmerfoul und es wären 100%ige Elfmeter gewesen. Also da gibt's immer wieder, da guck, weil ich habe bei Zweier manchmal als HSV-Fan, das ist jetzt ein kleiner Nebenarm, manchmal das Gefühl, vielleicht will er auch extra klar machen, dass er nichts wieder gut zu machen hat gegen den HSV. Und im Zweifel pfeift er deswegen gegen den Club. Weil er halt nämlich kein schlechtes Gewissen hat und das will er zeigen. Aber das ist nur, das ist ein Hobby-psychologische Analyse.
Wir waren gar nicht an der Linie damals in Paderborn.
Aber er hat,
egal.
Er hat das Derby gepfiffen. St. Pauli, HSV. Und er hat auch eine 5 gekriegt.
Ja, weil er auch zwei irreguläre Tore gegen den HSV zugelassen hat.
Die zweite 5.
Habe ich das hier erzählt, dass ich damals Paderborn gegen HSV, bekanntes Spiel, das Holz selber verpfiffen hat im Pokal. Paderborn, glaube ich, noch damals Drittligist und HSV Erstligist. Und er hat da irgendwie 2 Elfmeter 4-2 gegeben. Und das wäre eigentlich sonst nicht so ausgegangen ohne Holzer. Ich saß ja nach dem Spiel, weil ich von der Gamescom damals gekommen bin, mit den HSV-Fans im Zug, die den ganzen Zug auseinandergenommen haben. Ich bin irgendwie einen halben Tag zu spät zu Hause angekommen, weil die HSV-Fans nach diesem Paderborn-Spiel den gesamten Zug in Uelzen auseinandergenommen haben. Das war kurz am Rande. Ja, gut. Es ist halt die zweite Thematik.
Kann der Zug jetzt nicht so viel für, aber also ich wollte es auch nur mal sagen, so ich hab natürlich positive Erinnerungen an Zweier, aber ich wollte einfach nur mal so...
Pokalfinale gegen Martin, das ist das Foul,
Das, können wir bis heute von Glück reden, dass das in einen Titel gemündet ist. Also da hätte man sich nicht beschweren dürfen, muss man sagen, auch wenn es im Nachhinein noch irgendwie versucht wurde zu erklären. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nur sagen, das Zweier, zumindest von den Noten her und von der objektiven Beobachtung, unabhängig von irgendwelchen subjektiven Erlebnissen, einer der bestbenotetsten Schiris der Liga.
Ich habe bei Zweier mal das Gefühl, je größer das Spiel, desto schlechter seine Leistung. Das ist bei ihm leider so. Hatte bei zum Spitzenspiel oder Pokalfinale dann nicht die tollsten Leistungen, aber wenn ich ihn bei irgendwelchen Random-Spielen sehe, dann fällt er mir nie auf in irgendeiner Weise negativ.
Ja, und St. Pauli HSV ist ja in dem Sinne auch ein Spitzenspiel.
Ja, ich bitte doch drum. Ja, also es geht ja nicht immer nur um Tabellenplatzierung, es geht ja um die Bedeutsamkeit eines Spiels auch und das ist halt einfach.
Vielleicht kann er unter Druck.
Das ist das Derby.
Nicht gut pfeifen. Was natürlich eine sehr schlechte Eigenschaft wäre für einen Schiri.
Na gut, also ist natürlich jetzt alles ein bisschen so aus der Lachs aus der Fanhose geschossen, was wir jetzt hier gerade gesprochen haben über Zweier. Am Ende des Tages ist er natürlich auch mit der Hypothek belastet, dass alle besonders auf ihn schauen. Und das muss man auch mal sagen, das ist ja hier nicht irgendwie Avengers oder so, wo man sagt, oh, Hawkeye ist aber schlecht, sondern es ist ja auch ein Mensch und kein anderer Schiedsrichter steht so unter Beobachtung wie er. Und dann unter diesen Bedingungen zu pfeifen ist ja auch erschwert.
Das absolute Nerd-Ding, aber du hast jetzt gerade den menschlichsten aller Avengers rausgewählt für deinen Vergleich. Es ist ja nicht wie bei Avengers.
Ja, aber da wird ja wirklich gesagt, dass er lame ist.
Ja gut, Hawkeye ist aber der Mensch unter den Avengers quasi.
Ja, das stimmt,
der Fehler macht.
Aber Leute, könnt ihr mal ein bisschen...
Welcher Avenger ist denn kein Mensch?
Naja, Hulk ist ein halb Monster, Thor ist ein Gott, Captain America ist ein Mutant auch, Iron Man ist ein Mensch.
Menschen.
Ja. Ist Thor ein Mensch?
Klar. Ja, also hat die menschlichen Merkmale.
Dann gibt's ja noch den Vision da, der ist auch kein Mensch.
Ja, der war mal einer.
Was ist hier mit Black Widow?
Black Widow ist auch ein Mensch, hättest du auch nehmen können als schlechten Vergleichspunkt.
Tobias Escher, war das Spiel dann aber Avengers-mäßig für dich?
Also ja, war
das großartig. Superspiel, das du haben wolltest?
Erste Halbzeit war noch so ein bisschen taktisch geprägt, weil...
wie oft hast du es dir nochmal angeschaut?
Nee, ich hab's nur einmal angeschaut, aber im Taktikblick natürlich. Das Spiel hat super viel Spaß gemacht, auch wie Leverkusen dann immer gewechselt ist, halt häufig mit der Viererkette verteidigt, um dann auch eben Druck ausüben zu können. Stuttgart wiederum sehr gute Wandlung mit Leveling wieder auf rechts als Schienenspieler, mal hinten in der Fünferkette, mal weiter vorne. Und dann nach der Pause hatte ich das Gefühl, dass sie mehr getraut haben, Führig und Leveling ein bisschen weiter vorgeschoben haben und dann auch die beiden Tore geschossen haben, die Stuttgarter. Also es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Erste Halbzeit taktisch geprägt, zweite Halbzeit so ist es ein bisschen eskaliert und am Ende noch dieses Drama. Schon eins der geilsten Spiele mal wieder der Saison.
Mhm. Also haben da die beiden besten Mannschaften Deutschlands gegeneinander gespielt?
Ja, die Tabelle wird wahrscheinlich am Ende der Saison was anderes sagen. Aber ja, sagen wir es so, das Pokal-Viertelfinale zwischen den beiden war das vorweggenommene Pokalfinale.
Lasst uns kurz über UNDAF reden. Stuttgart will wohl die Kaufoption ziehen. Insgesamt wäre das ein Paket über 40 Millionen.
Mit Gehalt, meinst du?
Mit Gehalt, ja. Mhm. Wahrscheinlich über 4 Jahre irgendwie. Weil, keine Ahnung, was bist du denn?
Ich habe gehört, dass es zu teuer wird mit dem Gehalt bei ihnen. Ich habe gehört, dass er 5 Millionen Jahresgehalt kriegt in Brighton und dass es Stuttgart sich eigentlich nicht leisten kann.
Ja, aber angeblich wollen sie da jetzt alles auf... Also ich habe gehört, sie wollen alles auf eine Karte da setzen und den holen. Wir haben das auch so in der Eintracht-Gruppe haben wir so ein bisschen diskutiert, ob das ein guter Transfer ist oder ein schlechter Transfer, weil er wird halt 28. Also kannst nicht mehr jetzt damit rechnen, dass du ihn nach dem Vertrag dann noch für viel Geld verkaufen kannst. Auf der anderen Seite ist das halt ein Spieler, wenn du den für 20 Millionen kriegst, der, du weißt, der funktioniert, den brauchst du nicht mehr, ist kein Risiko in dem Sinne. Also wenn er noch mal so einschlägt, das weiß man natürlich nie.
Kann du hast die Option auf einen deutschen Nationalspieler, den musst du eingeben.
Aber es ist halt trotzdem, ne, 40 Millionen, das ist halt für Stuttgart auch dann so eine Summe, wo dann die Kohle, die du einnimmst, auch schnell wieder weg ist. Und dann muss natürlich alles.
Und natürlich sagen dann auch andere Spieler, wenn es um Verlängerungen geht, hey, guck mal, der UNDAF kriegt so und so viel pro Jahr. Wieso kriege ich nicht so und so viel pro Jahr?
Ja, und du bist vor allen Dingen auch nicht, du hast deine Mannschaft in dem Sinne dann auch noch nicht verbessert. Ne? Du hältst einfach nur den du jetzt schon hattest. Gyrassi wird vielleicht trotzdem gehen, den müsstest du noch ersetzen und du hast aber schon viel Geld ausgegeben. Du
verschlechterst sie zumindest nicht, weil die Alternative ist ja, dass er UNDAF geht und du dann erstmal wieder gucken musst.
So kann man es auch sehen.
Achso, habe ich nicht gesehen, Entschuldigung.
Was hast du gesagt?
Wollte Made kommt, ersetzt Gyrassi. Nee, aber das Ding ist natürlich, dass aus Stuttgarter Sicht, du willst ja auch nicht, dass dein ganzer Sturm auseinanderbricht. Also die spielen jetzt eine richtig gute Saison und die müssen erstmal die Truppe beieinander halten. Das ist ja die Schwierigkeit, wenn du so eine Freak-Saison spielst, dass dir dann der Kader auseinandergepflückt wird. Und jetzt erstmal den zusammenzuhalten, bedeutet ja vielleicht auch das Niveau halten zu können.
Vor allen Dingen, du musst ja, wenn du nebenbei eine Champions League-Saison spielen, Pokal spielen und sowas alles, du musst ja noch ein Drittel mehr Kader zusammenstellen eigentlich. Also Stuttgart muss jetzt ja, ist ja gezwungen, quasi voll ins Risiko zu gehen.
Ich würde trotzdem das nicht machen. An Stuttgart Stelle. Weil du ja doch so finanziell ins Risiko gehst, was machst du, wenn nächste Saison, die wird wahrscheinlich schwierig. Guck dir Union jetzt an.
Ja.
Guck dir auch Eintracht an in der Champions League-Saison.
Du kannst auf jeden Fall nicht hundertprozentig mit Champions League planen. Die ersten vier Plätze werden immer vergeben sein.
Aber du kannst jetzt einmal eine Champions League-Einnahme verballern für einen Kader, in dem du dann 4 Jahre was hast.
Weiß ich nicht. Ob das der.
Ja, aber wenn wirklich so ist, dass du für unter 5 Millionen, dann ist der Topverdiener auf 4 Jahre.
Das war halt eine Zahl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der wird
ja, ich habe das auch gelesen. Ich weiß nicht, ob er das dann in Stuttgart kriegt, aber ja. Das, und die Frage ist halt, die Gehaltsspirale ist ja das, was du am schwersten wieder zurückdrehen kannst und so. Also man muss nur, weil wir haben ja schon oft darüber geredet, Gladbach war vor 4 Jahren Champions League, kämpft jetzt gegen Abstieg, Union war Champions League, kämpft gegen Abstieg. Ist halt. Ja, Eintracht kämpft nicht gegen Abstieg, aber hat es auch nicht geschafft, sich da oben mit enormen Einnahmen zu halten. Es ist einfach für die Vereine, die nicht zu den Top 4 gehören, enorm schwer, das so zu planen, dass du regelmäßig Champions League spielst. Und dann musst du halt überlegen, wie du deinen Kader und wie du alles aufstellst, um einerseits Champions League zu spielen, aber andererseits nicht so einen Gladbach-Weg einzuschlagen. Das ist halt schwer.
Mhm. Ja, du hast bei UNDAF natürlich halt auch eine sehr spezielle Situation. Der ist gekommen, da hätte man vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass man die Kaufoption zieht. Weil der Stuttgart letztes Jahr Relegation gespielt, was die haben, okay, jetzt holen wir uns mal übergangsweise noch einen Stürmer für ein Jahr, den werden wir eh nicht kaufen. Und dass die jetzt so abgehen, davon sind die ja selber überrascht. So, und jetzt hast du natürlich die Situation, UNDAF ist voll eingeschlagen. Die haben jetzt die Champions League und eventuell verlieren sie den Gyrassi. Und dann ist ja die Herangehensweise eine ganz andere. Die Voraussetzungen sind eine ganz andere. Du kannst ja nicht den zweiten Topstürmer verlieren, der ist jetzt deutscher Nationalspieler. Dann willst du ja auch nicht zugucken, wie was sich Frankfurt sich den kauft, weil die sich den leisten können. Und dann mit dem Gehalt, das ist halt so ein Ding, ja. Aber das kannst du ja auch innerhalb der Mannschaft verargumentieren, weil er hat ja vorher schon das Geld verdient. Und das kann man ihm ja auch nicht zum Vorwurf machen, dass er vorher schon an einem Punkt war, wo ein Verein bereit war, ihm so viel Geld zu geben. Diese Karriereoption steht ja jedem Spieler offen. Und dann ist es, finde ich, auch nicht an Stuttgart zu jedem anderen Spieler zu sagen, ey, weißt du was, das ist ungerecht, du kriegst jetzt das gleiche Geld. Sondern der hat halt eine eigene Biografie. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt einen Jugendspieler mit diesem Vertrag ausstatten und dadurch quasi ihn über andere erheben, sondern er hat das ja schon vorher verdient. Und das ist, finde ich, eine ganz andere Geschichte. Und du kannst halt sagen, ja, hat er doch, oder nicht?
Ja, finde ich trotzdem eine schwierige Argumentation. Würde ich jetzt euch nicht durchgehen lassen, wenn ihr jetzt hier einen fünften Mann in die Sendung setzt und sagt, naja, der hat ja vorher woanders gearbeitet,
hat mehr verdient. Wenn Thomas Gottschalk jetzt hier sitzt, willst
du ja, Thomas, aber jetzt, Dennis Gehalt UNDAF, arbeitet. Aber Dennis UNDAF ist doch nicht Thomas Gottschalk. Wenn ihr jetzt den Noah setzt, zum Beispiel Noah, der ja auch schon mal hier auf Leihbasis da war und sagt, naja, guck mal, der hat
und bei T-Online. Überzeugen könnte,
der hat bei T-Online.
Moment, wir reden hier von deutschen Nationalspielern, der 18 Buden in der Bundesliga gemacht hat.
Ja,
das ist auf Moderation, das ist mindestens Elton.
Mindestens selten, ja. Aber wir reden jetzt, Gyrassi hat 25 Buden gemacht und soll dann nachher weniger verdienen. So, verstehst du?
Ja, gut, das geht nicht.
Ja, das,
okay, weg mit UNDAF.
So. Ich werde ja nur das dagegen sagen wollen.
Und du kannst halt auch das Gesamtpaket ein bisschen natürlich musst du dann berechnen. Man kann ihn am Ende nicht für viel Geld verkaufen, aber wenn du sagst, okay, 40 Millionen, das sind pro Jahr vielleicht dann 10 Millionen, holt er das wieder rein, ist er das wert? Das ist ja ein Gesamtpaket aus bilanzieller Sicht. musst du ja das Gehalt, kannst du dann auf jedes Jahr rechnen.
Aber deshalb habe ich das Thema aufgemacht, weil es ist so eine Situation, finde ich, die nicht so eindeutig ist. Wenn das jetzt irgendwie ein 21-jähriges Sturmtalent wäre, würde ich sagen, ja, easy. Weil den kriegst du auf jeden Fall nochmal, selbst wenn er jetzt nicht nochmal so eine Saison spielt, kriegst du ihn nochmal wieder was wieder. Aber bei Dennis Undorf muss man davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich sich die Kohle nicht wieder, zumindest auf die Art und Weise, wieder reinspielt durch den Transfer. Und das fand ich irgendwie so ganz spannend. Ja, weil das ist natürlich so eine Aufgabe, die jetzt Stuttgart hat, wenn die Champions League spielen. Einerseits den Kader zusammenhalten, möglichst noch verstärken. Mein Porsche macht auch ein bisschen Kohle noch, klar. Aber das sind so die Themen, mit denen Stuttgart jetzt konfrontiert, was ja gut ist. Also das ist ja die Geister, die man rief. Ja, Luxusprobleme, die man will man ja auch. Aber trotzdem muss man mit denen, was kann man aus Union, was kann man aus Gladbach, was kann man da lernen?
Ja, vielleicht, keine Ahnung, gibt es ja auch irgendwelche Tricks. Sowas wie eine Unterschriftsprämie oder whatever. Und dann verdient er weniger und kriegt aber eine
Handgeld, ja.
Abschlussprämie, irgendwas in der whatever. Vielleicht ist man da ja ein bisschen kreativ. Aber es wäre schon auch schade, zu sagen, nee, wir machen das nicht, aus dem Grund, dass Neid innerhalb der Mannschaft entstehen könnte. Das, finde ich, wäre der niedrigste aller Gründe. Das wäre schade, also wenn die an dem Punkt wären. Aber es ist Stuttgart zu gönnen, dass die Mannschaft halbwegs zusammenbleibt oder so komplett wie möglich bleibt, weil sie einfach halt neben Leverkusen die Überraschungsmannschaft sind, die nicht nur erfolgreich sind wie Union, sondern die wirklich schön Fußball spielen, wo man als neutraler Zuschauer auch einfach Spaß dran hat, denen zuzusehen. Und das ist ja etwas, was außergewöhnlich ist, dass du als jemand, der normalerweise nicht so Spiele anderer Vereine guckt vielleicht, wir machen es auch beruflich bedingt, aber wenn du jetzt siehst, okay, wer spielt heute am Sonntag und du siehst irgendwie Stuttgart gegen whatever, würdest du vielleicht vor 2 Jahren noch sagen, ja, muss ich mir jetzt nicht antun. Heute sagst du, oh, Stuttgart spielt. So, das gucke ich mir gerne an. Und das ist etwas, was die erreicht haben, so, dass sie interessant geworden sind. Und es ist ihnen einfach nur zu wünschen, dass sie das so lange wie möglich aufrechterhalten können. Mit Undav, den würde ich einfach gerne da weitersehen, zusammen mit Girassi. Die machen einfach Spaß. Ja. Gut, in der Tabelle, wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, ist für Stuttgart nichts Dramatisches durch den Anschlusstreffer passiert. Sie haben in der nächsten Woche die Bayern vor der Brust. Da kann natürlich sein, dass sie das nicht gewinnen, wobei es keinen besseren Zeitpunkt gibt, gegen die Bayern zu spielen, als zwischen den Real-Halbfinals. Von daher, vielleicht geht da ja sogar was. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern das ein bisschen abschenken, auch das Spiel, und den einen oder anderen Spieler vielleicht auch schon. Von daher ist alles drin, aber sie sind immer noch in der besten Ausgangssituation. Sie müssen eigentlich nur Platz 4 absichern und das reicht wirklich. Und wenn es am letzten Spieltag zu Hause gegen Gladbach ist, willst du nicht haben, so ein Endspiel, aber gemäß dem Fall Dortmund gewinnt alles, würde das dann auch noch reichen. Und dann hätten sie immer noch die Option über Platz 5, wenn alle Stricke reichen. Also noch ist für Stuttgart alles in bester Ordnung, auch wenn der Last-Minute-Ausgleichstreffer natürlich ein bisschen wehtut. Wir haben noch ein weiteres Spitzenspiel.
Du hast uns die Ausfahrt gebaut nach Leipzig.
Und da fahren wir jetzt auch hin. Leipzig gegen Dortmund, da ging es nämlich um diesen ominösen 4. Platz. Die beiden im Wettbewerb ja schon seit einigen Wochen. Jetzt also das Spitzenspiel. Und das war eine relativ eindeutige Geschichte. 4:1 haut Leipzig Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris aus dem Stadion. Und ich glaube, dass man aus Dortmunder Sicht richtig pisst ist. Man ist zwar 1:0 in Führung gegangen durch Sancho, wunderschönes Tor, aber danach hatte man nicht mehr so viel zu melden. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt so Wasser auf die Kritikermühlen ist, dass Dortmund in diesen Spielen nicht mithalten kann und dass einem da die Grenzen der Qualität aufgezeigt wird. Was eben auch dafür sorgt, dass nach wie vor der Trainer kritisch gesehen wird, dass die Kaderplanung kritisch gesehen wird, dass so die Grundstimmung trotz Halbfinals nicht richtig gut ist in Dortmund.
Ja, die Frage ist aber, warum? Weil, wie kann es sein, dass man Athletik ballert und gegen Leipzig chancenlos ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was auch alle abfuckt. Diese Inkonstanz, die man sich dann, die kannst du ja auch dann nicht immer durch Qualität erklären, weil es ist ja mehr oder weniger die gleiche Mannschaft. Also wie erklärt man es? Ist es dann unmotiviert oder ist man mit Unkonzentriertheit oder ja, es ist halt schwer zu sagen. Und dann gehen die Spieler, beziehungsweise die Fans natürlich in erster Linie auf den Trainer. Und ich glaube, wenn jetzt Dortmund nicht im Halbfinale der Champions League wäre, dann würde da ganz schön der Baum brennen. Also das sorgt jetzt so ein bisschen für so, also die sind immer noch sauer über die Bundesliga-Saison, aber Champions League ist natürlich geil. Aber so ganz erklärbar, ich weiß, also ich kann es nicht so ganz erklären. Vielleicht hat Tobi.
Nee, auch nicht so mega. Also Julian Brandt hat ja gesagt nach dem Spiel, wir müssen jeden Tag Gott danken, dass es diesen 5. Champions League Platz gibt. Und ansonsten, der ist nämlich jetzt in weiter Ferne gerückt, der 4. Platz. Und seit Klopp gegangen ist, war Dortmund nie außerhalb der Top 4. Also es wird die schlechteste Saisonplatzierung seit der berühmt-berüchtigten letzten Klopp-Saison damals. Also das ist schon eine sehr, sehr komplizierte Situation, in der die sich Dortmund rein manövriert hat. Ich habe auch das Gefühl, ja, du hast es ja schon gesagt, diese hundertprozentige Motivation ist nicht da gewesen jetzt in der Liga. Also dieses ganz krasse, den krassen Willen, das eigene Tor zu verteidigen. Und was jetzt auch ein bisschen Sorgen macht gegen PSG, ist, dass sie auf den Flügeln enorme Probleme hatten mit Xavi Simons, mit Olmo. Die haben sie quasi rundgespielt. Und als dann Leipzig erstmal vorne lag, konnte Leipzig eben auf Konter gehen und hat dann auch die Schwachstellen von Dortmund eiskalt gefunden und entdeckt. Mhm. Da reden wir auch schon seit Wochen, Monaten drüber, dass sie im Mittelfeld nicht in der Lage sind, das Spiel so zu beruhigen und auch so gegen den Ball zu arbeiten, dass da nichts passiert durch diese Zone. Und dann ist natürlich für Leipzig war das so ein, yes, endlich mal wieder so ein geiles Spiel, wo wir unseren Leipzig-Ding durchziehen können. Mhm. Endlich mal wieder 40% Ballbesitz, wir gewinnen den Ball, Schlager spielt ihn da vorne, Simmons macht einen geilen Trick und Olmo schießt dann das Tor oder Openda oder Sesko oder wer auch immer vorne drin ist. Also es war halt so ein Spiel wie gemacht für mal Leipzig.
Mhm. Ich finde ja, wenn Bayern Champions League gewinnt, muss man sich auch bei Leipzig bedanken. Weil wenn nämlich Leipzig Real rausgeschmissen hätte, da waren sie kurz davor, richtig gut gespielt gegen Real. Dann hätte nämlich Bayern gegen Manchester City gespielt im Halbfinale und da wären sie rausgeflogen. Gegen Real haben sie eine Chance. Und wenn sie Champions League-Sieger werden,
Idee-Schach.
Ja. Was haltet ihr denn von dem Gerücht, dass Van Dijk zum BVB wechselt im Sommer?
Das höre ich zum ersten Mal. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das klingt so absurd, aber er ist halt von der, sagen wir so, wie alt ist er?
32.
Ja.
Naja, aber der Typ ist immer noch eine Bombe und vor allem ist das ja nicht der Problembereich. Die haben jetzt ja gut, Hummels hört irgendwann auf, ne? Aber
ist eigentlich noch gar nicht klar, ob Hummels und Reus weitermachen, oder? Also ist noch nicht offiziell irgendwas.
Aber ich weiß nicht. Aber ich meine, das wäre Bombe. Diese Van Dijk ist gut, der ist jetzt ein bisschen älter schon, aber in seiner Prime für mich so der beste Innenverteidiger. In der
Bundesliga zu sehen wäre schon nice.
Ja, wäre schon nice. Aber
ja. Also Dortmund zu sorgen. Wir machen ja auch eine Folge international. Erscheint dann morgen früh vor dem Bayern-Spiel. Aber Dortmund-Saison hängt jetzt an diesem PSG-Spiel. Also das kannst du, wenn da das Ding klar ausscheidest, dann gehst du mit richtig mieser Laune raus und dann wird es auch, glaube ich, nochmal mehr Diskussionen um Terzic geben. Mhm. Man kann ja zwar sagen, Champions League Halbfinale, okay, aber da waren wir dann chancenlos. Das ist, glaube ich, nicht gut. Sie müssen das entweder gewinnen oder zumindest mit einer starken Leistung ausscheiden, um dann wirklich sagen zu können, hey, aber guck mal, wir hatten die Champions League, war eine schwierige Saison. Und dann müssen sie im Sommer auf den Transfermarkt zugreifen, weil das ist mir halt auch aufgefallen am Wochenende. Dortmunds Mannschaft ist halt mit viel zu vielen Spielern bestückt, die überdurchschnittlich gute Bundesligaspieler sind. Aber die eigentlich nicht, wo du sagen würdest, das sind nicht die Spieler, die in die zweitbeste Bundesligamannschaft gehören. Mhm. Also wenn du da auch den direkten Vergleich siehst und dann guckst, da spielen Xavi Simons, Olmo, Sesko und Openda. Und Sesko ist noch nicht an seinem Limit, das sehe ich ein, aber der ist jung und der kommt so langsam mit Fahrt. Und dann hast du halt immer noch diese geile Viererreihe offensiv. Und bei Dortmund hat halt einfach wieder Füllkrug gespielt, Adeyemi gespielt, der halt auch sein Potenzial nicht abgreift, Sancho, gutes Spiel gemacht, schönes Tor geschossen, aber dann auch Brandt, Metscher, Özcan als Mittelfeld, alles gute Spieler, aber die ihr Potenzial noch gar nicht abgerufen haben. Wo du denkst, nee, und dann Abwehrreihe Wolf und Riasson auf den Außenverteidigern, das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das
ist nicht Weltklasse, also es ist auch wahrscheinlich noch nicht mal internationale Klasse.
In lustigerweise eher internationale Klasse als Bundesliga-Klasse. Aber der direkte, du gewinnst ja nicht mal mehr den direkten individuellen Vergleich mit Leipzig. Mhm. Weil Leipzigs Mannschaft finde ich da, die hat sich jetzt eingespielt, die finde ich mittlerweile besser abgestimmt in allen Bereichen als halt die BVB-Mannschaft.
Muss Lars Ricken dann jetzt richten?
Ja, also das wird sehr interessant sein. Ich gehe da mit, voll. Und das war auch vor der Saison so absehbar, dass, ich meine, Sancho ist jetzt ja noch dazugekommen. Der war ja vor der Saison gar nicht da. Und bringt dann noch ein bisschen Qualität mit rein. Aber wenn du, und das haben wir häufiger auch schon gemacht, wenn die Dortmunder Mannschaft vergleichst mit Bayern, mit Leverkusen, mit Leipzig, Stuttgart, wie gesagt, das hätte man vor der Saison jetzt nicht gedacht, da haben einige Leute jetzt ihren Marktwert massiv gesteigert durch Leistung, aber dann hätte man eher gesagt, okay, Dortmund auf Platz 4 ist jetzt nichts, was einen in seinen Grundfesten erschüttern müsste, weil das von der Qualität des Kaders so ungefähr das Kräfteverhältnis widerspiegelt. Jetzt haben sie ein bisschen unterperformt, weil halt Stuttgart so krass ist. Aber im Grunde genommen sind sie nicht weit von dem entfernt, wenn man sich die Spieler mal im Einzelnen anguckt, wo man sie verorten würde. Und ich rede jetzt nicht über Marktwert oder irgendwas, sondern ich rede wirklich so, ja, zieh die direkten Vergleiche. Und da sind sie meiner Meinung nach, ja, nicht so weit von dem entfernt, was die Realität ist. Und dann ist natürlich, glaube ich, das eigentliche Problem auch vielleicht aus Dortmunder Fansicht, dass zum einen du das nicht mehr gewohnt bist, dass du schlechter als zweite Kraft bist in Deutschland, weil du aus der Vergangenheit kommst, wo halt, haben wir auch tausendmal gesagt, Bellingham und Haaland und Dembele und Hakimi und wie sie alle hießen, bei Dortmund gespielt haben. Das ist jetzt in dieser Saison halt mal nicht so. Die Transfers haben nicht geklappt. Adeyemi und Metscher haben sehr viel Geld gekostet und sind noch keine Unterschiedsspieler. Zack. Und diese Realität erstmal zu akzeptieren, fällt schwer, dass andere dich überholt haben. Und das liegt ja auch nicht nur an Terzic. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss er auf die Transfers hatte. Man sagt ja immer, dass er sich da massiv für Felix Metscher stark gemacht hat und so weiter. Für Sabitzer, der übrigens gegen Atleti der überragende Mann war. Aber man macht da natürlich auch viel, sehr viel an dieser einen Person fest. Sehr viel an Edin Terzic fest. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut, dann ist das auch eine Dortmunder Tradition. Das ist bei Favre so gewesen. Tuchel ist aus Gründen dort gescheitert. Dann hast du Marco Rose, der in Dortmund gehen musste, der jetzt Stöger mit Leipzig da 4-1 gewinnt. Ich meine nur, also das hat auch eine Tradition nach, glaub, dass immer der Trainer so schuld ist, aber die Probleme, glaube ich, gehen bei Dortmund tiefer als das. Und es wird ein sehr interessanter Transfersommer werden.
Bin ich sehr gespannt, weil du hast ja auch da natürlich einen Punkt, dass jetzt ein Rose nach dieser kleinen Talfahrt, die sie im Winter hatten und im Herbst hatten, jetzt da auch in Leipzig wieder gute Arbeit abliefert. Also das ist ja eine Mannschaft momentan, die wirklich eingespielt ist und auch so ein bisschen auch Glanzlichter überhalten in Xavi Simons da reinbringt. Und Openda vorne als falscher Stürmer passt perfekt in diese Mannschaft auch rein. Mhm. Und der hat halt in Dortmund eben, ist er vom Hof gejagt worden und hat jetzt zum, ich glaube, in 4 Spielen von 4 Spielen gegen Terzic hat er 3 gewonnen. Und hat er auch wieder am Wochenende gezeigt, wozu er fähig ist als Trainer.
Ja, für Dortmund immens wichtig, Champions League zu holen, um eben auch im Sommer ein bisschen korrigierend eingreifen zu können in die Truppe. Deswegen wäre, also wenn die das nicht schaffen, mit diesen fehlenden Millionen dann, das wäre schon, ich meine, die haben jetzt gut verdient, ne, in diesem Jahr mit Halbfinale, aber trotzdem, also wenn du dann eine Mannschaft aufstellen musst, die nicht Champions League spielt, schwierig. Gut, Leipzig zieht vorbei, Leipzig macht Leipzig-Sachen und das auch hochverdient. Und die auch da vorne, ne, also du hast ja auch gerade gesagt, Olmo war ja auch lange verletzt, brauchte dann Zeit, um reinzukommen, ist jetzt seit einigen Wochen gesetzt. Xavi ist ein neuer Spieler, musste auch erstmal natürlich das Leipziger System so annehmen und Openda ist auch neu gekommen und Sesko ist auch neu gekommen. Also das ist so viel Qualität und es war klar, dass je mehr Zeit die miteinander haben, desto besser werden die abliefern auf dem Platz. Und das sieht man jetzt auch Leipzig in den letzten Wochen immer besser und das hat Gründe. Das ist einfach Qualität, die da vorne haben. Und Xavi wird ja hoffentlich aus Leipziger Sicht noch ein Jahr Bundesliga spielen können. Der macht auch einfach Spaß zum Zuschauen.
Mhm. Wir haben ja noch drüber gesprochen, in der Nationalmannschaft ist er ja oft der Gescholtene, ja, der auf den Deckel kriegt. Aber bei Leipzig überragend.
Ja, vielleicht wird das auch auf eine andere Art kompensiert. So, er spielt natürlich auch ähnlich risikobehaftet, aber ist da vielleicht anders eingepreist, keine Ahnung, bei Leipzig. Yo, also, lass einmal kurz nochmal auf die Tabelle schauen und gucken, was das für Auswirkungen hat für Dortmund und Leipzig. Das war nämlich jetzt hier ein 6-Punkte-Spiel, 62 plus besseres Torverhältnis. Also, das wird unglaublich schwierig für Dortmund, da noch an Leipzig oder sogar Stuttgart ranzukommen. Man muss wirklich hoffen, dass man das über die Champions League macht und ist damit lustigerweise selber verantwortlich, im Spiel gegen Paris den 5. Platz zu zementieren. Also die spielen im doppelten Sinne um die Champions League der BVB. Yo, dann haben wir die Spitze fast schon abgefrühstückt, aber wir haben noch ein Top-6-Match. Denn die Top-6 haben ja alle untereinander gespielt. Und das war Bayern gegen Frankfurt. Und da habe ich auch gedacht, ähnliches wie jetzt für Stuttgart, es gibt eigentlich kaum einen besseren Zeitpunkt. Frankfurt hat jetzt die Bayern vor Real, danach Leverkusen zwischen den Roma-Spielen. Das riecht ja eigentlich danach, dass man ein bisschen was holen kann. Warum hat es jetzt gegen die Bayern nicht geklappt?
Also war eigentlich jetzt gar kein katastrophales Match von der Eintracht gegen so, ich würde mal sagen, 70% Bayern, so vom Einsatz her. Aber man muss auch sagen, dass diese 70% auch gereicht haben. Dieses 2-1, auch wenn das knapp aussieht, war eigentlich relativ souverän, weil die Eintracht in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr gemacht hat. Erste Halbzeit nach den ersten 10 Minuten, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, zu viel Respekt, hat die Eintracht sich dann nach dem dummen 0-1, was einfach ein Fehlpass von Pacho war, der direkt Leimer quasi in die Füße spielt, der geht alleine.
Oh, der macht aber schon gut gegen die vier.
Ja, macht gut. Er wird dann auch von zwei Spielern, von Götze und ich glaube Skiri oder so, in die Zange genommen, aber fällt auch nicht. Ne? Also wären andere Spieler, hätten sich da vielleicht dann fallen lassen und einen Freistoß genommen.
Der tankt eine rote Karte vielleicht sogar, ne?
Ja, weiß ich, ja, kann sein. Aber auf jeden Fall hat er sich da durchgetankt und dann rüber auf Kane, der schiebt rein. Natürlich individueller Fehler meiner Meinung nach wieder mal. Und dann hat sich die Eintracht aber dann komischerweise berappelt, hat dann auch so 20 Minuten richtig gut dagegen gehalten. In der Zeit ist dann auch das 1-1 von der schönen Einzelaktion von Hugo Ekitike gefallen. Und dann hat man so gedacht, so vielleicht geht da heute was gegen so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen B11, weil es waren ja schon trotzdem gute Spiele aufs Feld, aber du hast halt gemerkt, so die Bayern sind jetzt auch nicht diese Über-Bayern-Mannschaft, wo du komplett in die Hose kacken musst, wenn du gegen die spielst. Und dann hatte ich eigentlich schon so ein bisschen Hoffnung, dass in der zweiten Halbzeit da irgendwie eine hungrigere Eintracht rauskommt, die sagt so, komm, hier können wir was mitnehmen. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Es war dann wieder mal so, wie so oft in dieser Saison, dass halt nur eine gute Halbzeit rausspringt. In der zweiten Halbzeit dann ja, Elfmeter verschuldet von Koch, da gab es auch keine zwei Meinungen, völlig unnötig. So nach hinten, als Müller im Strafraum mit ihm da rumgeangelt hat, hat er ihm so eine mitgegeben. Gelbe Karte, Elfmeter. Der Ball war nicht mal in der Nähe, also es gab einfach gar keinen Grund. Auch wieder so eine dumme Aktion, wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Er hat noch im Vorfeld gesagt, ja, ich will natürlich alles geben für die Nationalmannschaft, mich empfehlen und so weiter. Da machst du so eine Aktion, also tut mir leid,
raffig. Muss man da über Rot sprechen oder ist Gelb angemessen?
Nee, Gelb fand ich schon angemessen. Das war jetzt auch nicht schlimm. Also
aber schon grenzwertig. Also ist ja auch völlig unnötig. Er geht da einfach, macht einfach mal so und läuft dann weiter. Also,
aber er hat ihm jetzt nicht voll irgendwie auf die Nase oder so, sondern nein, weiß.
Irgendwie, es hat gar keinen Sinn. Also hat das, wirklich so gar keinen Sinn ergeben.
Es war einfach, ich glaube, das war so eine, weil irgendwie Müller so die Hand auf seine Schulter gelegt hat und er dann so aus so einer, irgendwie so ein Reflex, den du halt irgendwie, weil du es tausendmal machst, irgendwie so, ja. Keine Ahnung, ich kann es mir aber, ich versuche auch Erklärungen zu finden dafür.
Also am besten nicht, wenn du Koch triffst, ihm einfach so die Hand auf die Schulter. Das endet schmerzhaft.
Ja, aber es ist einfach, ja. Keine Ahnung.
So ein Nerv, der das automatisch auslöst.
Ja, wie dieses so auf dem Knie, wenn du mit dem Hammer auf dem Knie.
Ja. Ja. Wenn er sich das medizinisch bestätigen lässt, muss man alles zurücknehmen, alles.
Ja. Und dann gibt es die Punkte am grünen Tisch. Ja. Ja, dann war 2-1 und dann haben die Bayern das verwaltet. Und die Eintracht hat auch, also man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die zufrieden sind, nur 2-1 zu verlieren. So hatte ich, die sind da auch dann nicht aufgetreten, so nach dem Motto, hier geht noch was, sondern ich meine, dann wurde der Stürmer ausgewechselt, dann du weißt dann schon, wenn Chandler eingewechselt wird, das ist ja immer so das Signal von Dino Topmöller, wir sind zufrieden.
Das klingt so gemein.
Ja, aber come on. Timmy Chandler, ich habe ihn wirklich gerne, ne, aber das ist jetzt keiner, wenn du ihn einwechselst, wo der Gegner sagt, holy shit, da kommt Timmy Chandler. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Es ist einfach so. Wir müssen selber lachen in der Eintracht-Gruppe, wenn der kommt. So, das ist einfach so. Hat er sogar nochmal seinen Vertrag verlängert übrigens um ein Jahr.
Ein Glück. Hammer.
Keine Pointe.
Ja. Ja, aber das ist eine Legende.
Ja, wahrscheinlich, weil mit Hasebe und Rode so zwei Ikonen gehen, hat man sich gesagt, du brauchst noch einen, der irgendwie...
Du weißt, was der in der Kabine...
Ja.
Für
das sind diese Elemente, die du, wollte ich gerade sagen. Und dann gibst du ihm auch seine 10 Spiele, die er braucht, um auf die Prämie zu kommen.
Ja, genau.
Ich sage jetzt schon mal, nächstes Jahr Kickbase werde ich ETGT kaufen. Also ihr braucht jetzt gar nicht glauben, dass ihr eine Chance
habt. Ich spiele nicht mehr. Ich spiele nur noch mit Leuten, die genauso ekelhaft ehrgeizig sind wie Nils und ich.
Oh, ich bin doch auch dabei.
Ich bin auch dabei.
Ihr seid Lappen, Alter.
Ich habe diesen Spieler gewonnen.
Ja, diesen Spieler. Wir werden diese Kickbase Saison aufarbeiten. Das ist
aber ich kann es ja nicht mir die Schuld geben.
Ich gebe euch allen die Schuld.
Meine Saison hat vier Wochen später begonnen als eure.
Das ist mir völlig egal.
Er hat einfach Kane.
Nee.
Da hat er.
Das ist nicht die
einzige Erklärung. Hat er trotzdem.
Ja, natürlich hat er Kane, aber erstens, warum hat er ihn? Warum hast du ihn nicht?
Ja. Ich doch geboten habe, so viel.
Ja, weil er ihn am meisten wollte. Warum wolltest du ihn nicht?
Warum hast du mal einen anderen?
Ich habe Kimmich gekauft.
Ja.
Ich habe eine Entschuldigung.
Was hast du? Du hast nur Werder-Hansel in deinem Kader.
Wie gesagt, meine Saison ging viel.
Egal, Wochen, wir werden es noch aufarbeiten. Ich habe da eine Menge zu sagen. Aber herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle. Von Tag 1 bis zum 34. Spieltag Platz 1 gehalten und mittlerweile fast, glaube ich, doppelten Kaderwert.
Ja, das ist halt natürlich, wenn du einmal ganz gut bist bei so einem Managerspiel, dann wird die Schere immer größer, wie in der Realität auch. Im Prinzip ist es ja, bildet das ja auch ab, je besser du bist, desto besser wirst du. Allerdings spielen wir ohne Prämien, muss man dazu sagen, wenn man so.
Wir haben gedacht, dass das ausgleicht.
Macht's ja auch, aber es wäre noch krasser mit den
Prämien. Wie krass es wäre, wollte gerade sagen, wie krass es wäre, wenn wir mit Prämien spielen
würden. Aber es waren so einige Sachen da, wo ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass ihr dem Nils diese Spiele überlasst, dass da keiner bietet.
Ich muss auch sagen, klar freut man sich, wenn man mal einen Titel holt bei Kickbase, aber wenn man sich anguckt, was die Liga an Qualität verloren hat in den letzten Jahren. Ob das jetzt ein Albrecht ist, der immer das wirklich wie so ein Mathematiker, wie so ein ekelhafter Börsenspekulant gespielt hat, ohne jede emotionale Bindung zu seinen Spielern. Also da gab es schon einige, oder Pete, der auch mal gewonnen hatte. Die sind alle raus. Das heißt, wir müssen auch wieder Qualität in den Kader bekommen.
Qualität in
das ist
wahr. Ich will das stimmt zu. Leute, die nicht mehr, die mindestens 150 Transfers pro Saison machen, kann ich nicht ernst nehmen.
Ja.
Ihr habt das Spielprinzip nicht verstanden. Aber wie gesagt, zurück zur Eintracht. So haben wir verloren.
Genau, die Überleitung kam ja, dass ich gesagt hatte, ich werde mir Ekitike kaufen.
Hügel.
Weil ich schon glaube, dass das wieder so ein typischer Eintracht-Transfer ist. Mhm. Der ist, vor allem das Gute ist, der ist ja auch so jung, du weißt, die werden, wenn es schlecht läuft, plus minus null rausgehen mit dem. Und wenn es normal läuft, verkaufen sie ihn wieder für 50, 60 Millionen.
Aber das meinte ich auch vorhin mit UNDAF, ne? Mhm. Ungefähr gleiche Preisklasse, nur EKTK, wenn er eine Saison irgendwie 15 Buden macht, dann hast du die Kohle locker wieder drinne. So, das ist halt.
Hast du Verdoppelung mindestens.
Ja, das ist halt so ein bisschen dieses Krösche-Ding, was ja auch bei der Eintracht oft kritisiert wird von vielen, die so sagen, er kauft nur noch Aktien quasi, die steigen können. Deshalb so viele 18-Jährige und Leute, die er wieder verkaufen kann. Auf der anderen Seite ist es wirtschaftlich natürlich smart.
Ganz ehrlich, du hast in vielem recht, aber ich bin auch immer so. Ich habe immer das Bedürfnis, so eine Oppositionshaltung einzunehmen gegenüber deinem Pessimismus für die Eintracht. Weil, natürlich könntest du mit gestandenen Spielern vielleicht ein bisschen mehr Qualität rausbringen. Aber man muss ja gucken, wo die Eintracht herkommt. Und wenn du halt mit diesem Wege es schaffst, dich dauerhaft Platz 5, Platz 6 zu etablieren, dann ist das ja immer noch ein Erfolg.
Absolut.
Und der endet ja nicht vielleicht da.
Ich bin da voll auf. Ja. Ich habe auch eher so ein Stimmungsbild wiedergegeben. Und bei der Eintracht ist es nun mal so, dass du sehr viele Traditionalisten hast, die schon, für die ist es schon ein Dorn im Auge, dass ein Krösche eine Leipziger Vergangenheit hat. Und auch ein Timo Hardung. Das wird einfach kritisch gesehen von vielen. Und die sehen dann einfach so einen kalten Geschäftsmann, der nur Kohle erwirtschaftet, bei dem aber so die Leidenschaft und das Herz und so ein bisschen die Identifikation auf der Strecke bleibt. Und das ist aber auch. Kannst du natürlich, wenn du nur Spieler holst, die Eintracht als Sprungbrett sehen, die ein, zwei Jahre maximal da bleiben und dann wieder gehen, kann ich schon auch verstehen, dass das, natürlich will man geile Spieler und du willst viel Geld für geile Topspieler, aber irgendwo würde man sich halt auch mal jemanden wünschen.
Man kann nicht alles haben.
Ja.
Also sorry, also zwischen Gegas trifft das Tor nicht und Europapokal-Nächte, so da, ja. Man muss sich dann auch irgendwo für was entscheiden und so ist halt der moderne Fußball, das ist so
funktioniert
das und er spielt das Spiel genau richtig und klar geht da ein bisschen Identifikation flöten, auf der anderen Seite lachst du gerade, weil Timmy Chandler einen Vertrag bekommt und das ist ja genau die Identifikation, von der du gerade sprichst und man kann halt einfach nicht beides haben, entweder man lacht den aus in der Eintracht-Gruppe, aber dann darf man sich nicht über Krösche beschweren, da muss man sich auch mal entscheiden. So oder so bin ich davon überzeugt, dass die Eintracht sehr viel Potenzial besitzt und als Verein dir und deinen Gruppenmitgliedern noch Spaß machen wird.
Ich glaube, nächste Saison könnte sehr interessant werden, weil man, glaube ich, auch die Schwachstellen im Kader beheben wird oder auch ganz klar erkennt. Ekitike ist ja schon mal ein Vorgriff. Mhm. Und man muss einfach sagen, wahnsinniges Glück, dass wieder, ob trotz einer Niederlage, die Situation der Eintracht auf Platz 6 sich quasi verbessert hat. Und das ist eigentlich was, wo ich kann gar nicht mehr anders als drüber lachen. Alle Verfolger, inklusive Hoffenheim, Freiburg und Augsburg, haben verloren. Und es ist wirklich so, als ob keiner diesen sechsten Platz will. Es ist wirklich faszinierend. Es ist wirklich faszinierend.
Und wie das zustande kommt, das besprechen wir gleich.
Ja.
Nach einer klitzekleinen Pause. Oder wolltest du noch was hinzufügen?
Nehmen wir erstmal die Pause. Dann habe ich aber dann noch ein Spitzenthema, das wir danach besprechen
müssen. Aber wir müssen noch über Hoeneß und Tuchel.
Ja. Ach, jetzt machst du da den Leuten noch, Mensch, Etienne.
Entschuldigung, ich dachte, weil wir gleich über Augsburg sind. Ich dachte, ist doch für ihn Augsburg.
Meine Güte.
Ja, sehr gut. Das tut mir leid.
Wie lange machst du das eigentlich schon?
Ja, mit sehr gut. Schreibt's mal in die Comments, was ihr davon haltet.
Schneiden wir alles raus. Wir sind gleich wieder da. Dann geht's natürlich genau um diese Randdiskussion. Tuchel versus Hoeneß, Round 1.
Ich verstehe gar nicht, wieso die dich alle so mögen in diesem...
Sagen, der Thomas Tuchel, der kann die Jugendspieler nicht weiterentwickeln.
Das habe ich schon immer gesagt.
Nennen wir mal einen Jugendspieler unter 35, den Thomas Tuchel eingesetzt hat.
Und ich sage euch eins, wenn ich einem vertraue im deutschen Fußball, dann ist es dem, was Uli Hoeneß sagt.
Der ist einfach ein Fachmann. Man muss auch mal überlegen, wie lange der schon dabei ist.
Ja.
So eine Erfahrung.
Ich meine, Tobias Escher sagt jedes Mal, wenn wir hier vorher zusammensitzen, sagt er und erzählt uns, was Uli Hoeneß gesagt hat. Und das ist der Grund, warum er den Job macht, wie er ihn macht.
Und so ist es. Ja, wir haben jetzt gerade in der Pause schon hitzig diskutiert. Wir mussten erstmal die Emotionen rauslassen, damit das für euch nicht zu heftig wird, dieser Sturm, der sich jetzt hier entfesseln wird. Ihr habt die Geschichte sicherlich mitbekommen. Willst du sie kurz nochmal erzählen, Tobi?
Uli Hoeneß hat bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf einer Konferenz gesagt, dass Thomas Tuchel keine jungen Spieler weiterentwickeln würde, dass er lieber andere Spieler kaufen wollen würde, dass so ein Spieler wie Pavlovic, Davis hat er, glaube ich, noch genannt, oder Masraoui war, glaube ich, der dritte, den er genannt hat, dass die halt eben von Tuchel nicht so weiterentwickelt worden wären, wie man sich das erhofft hat. Sondern dass Tuchel eher
Musiala, glaube ich, auch, oder?
Musiala kann sein. Mhm. Dass er eher ein Trainer ist, der Spieler kaufen möchte. Thomas Tuchel hat sich daraufhin sehr brüskiert gezeigt im Interview mit den Kollegen von Sky. Hat gesagt, das ist, ich weiß gar nicht das Wortzitat, aber sinngemäß ist es eine Frechheit, was Uli Hoeneß behauptet. Und wenn das nicht Uli Hoeneß wäre, der das behauptet hätte, würde er da gar nichts zu sagen, weil das so weit ab von der Realität ist. Jeder, der ihn kenne, würde wissen, dass er sehr gerne mit jungen Spielern zusammenarbeitet, dass er auch schon viele Spieler aus der Akademie in Chelsea, in Dortmund, in Paris weiterentwickelt habe.
Ja.
Es ist schon erstaunlich, also mal abgesehen davon, dass das ja eigentlich so ein klassischer Hoeneß-Ausfall ist, den es halt immer mal gibt. Aber der Zeitpunkt ist ja wirklich wieder mal so gewählt, dass man sich fragt, warum? Also jetzt vor diesen wichtigen Spielen in der Champions League, warum bringt man da Unruhe rein? Warum versucht man da dann auch den Trainer noch mal zu schwächen in der Öffentlichkeit irgendwie?
Ich habe da eine Verschwörungstheorie zu.
Na, da bin ich jetzt mal gespannt.
Die Hoeneß hat 4D-Schach gespielt. Nämlich Hoeneß wurde quasi vorgeschickt, um Tuchel anzuzählen, damit diese Bewegung, Tuchel im Amt zu halten, unterdrückt wird, also damit da keiner auf die Idee kommt, Tuchel könnte nach der Saison bleiben, wenn es in der Champions League jetzt ein gutes Saisonergebnis gibt. Und damit der Vorstand das nicht machen muss, weil der Vorstand muss ja noch weiterhin bis zum Ende der Saison mit Tuchel zusammenarbeiten, hat Hoeneß quasi sich geopfert, um Tuchel in der Öffentlichkeit quasi so in der Form anzuzählen, dass er eben nicht komplett sofort entlassen werden muss, aber auch klar ist, das geht nicht weiter nach Ende der Saison.
Aber gibt es...
Verschwörungstheorie...
Interessant, ich frage mich nur, gibt es diese Gegenbewegung, Tuchel doch als Trainer zu behalten. Ja, klar.
Es gibt sogar eine Unterschriftenpetition.
Es gibt Juppel.
Der Juppel. Es gibt sehr viele Fürsprecher in der Fanszene für Thomas Tuchel, die sagen, sie wollen lieber ihn als jetzt eine dritte Wahl. Und der Witz ist ja, also ich gehe da mit, ich weiß immer nicht, wie viel ist so impulsiv und wie viel ist einfach wirklich
Taktik.
Hoeneß ist so lange im Geschäft, ich traue ihm auch beides wirklich zu, komplett. Aber
ich denke immer mehr Taktik als impulsiv bei dem, egal wie impulsiv er wirkt.
Ich glaube immer andersrum, aber.
Ja.
Du kennst ihn besser. Du bist Teil des Zirkels.
Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so dieses 4D-Schach ist. Wir wollen den Vorstand dann und deswegen schicken sie Hoeneß vor. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich da auch mit dieser Idee dann rangeht, zu sagen, ja, wollen wir mal jetzt dieser Bewegung da entgegengehen, dass halt Tuchel bleibt, wenn irgendwas passiert.
Ja.
Und er hat ja noch ein paar andere Sachen erzählt. Er hat zum Beispiel auch Xabi Alonso sehr hoch gelobt, hat gesagt, dass der in Leverkusen bleibt, zeugt von Charakter. Und er hat mit Xabi Alonso geredet und er hat ihm gesagt, ja, diesen Spieler nach Leverkusen nur wegen mir gekommen. Und das rechnet er jetzt hoch. Der rechnet Hoeneß jetzt dem Alonso hoch an, dass er diese Spieler nicht im Stich lassen würde in Dings. Was dann auch wieder dann so ist, sie wollen ihn nächstes Jahr nochmal bekommen, deswegen ihn dann so in den höchsten Tönen loben. Solche Geschichten dann.
Damit hat er sich qualifiziert, in Zukunft Bayern-Trainer zu sein.
Und ich finde, das ist schon die brillanteste Reaktion auf eine Abfuhr, die ich hier erlebt habe.
Ja.
Wie man, also wirklich, ich habe innerlich Respekt empfunden in dem Moment für Uli Hoeneß, weil er er schafft es wirklich, aus einer Niederlage das so darzustellen, als wenn das genau der Weg ist, den die Bayern wollten. Die haben ihn quasi ja nur getestet, ob er für die Bayern überhaupt in Frage kommt. Und er hat diesen Test erfolgreich bestanden.
Das ist so.
Und wenn er zugesagt hätte, hätten sie ihn gar nicht gewollt.
Stell dir mal vor, das ist doch
brillant.
Übertrag das mal auf die Dating-Welt. Du laberst ein Mädel an in einer Bar, sagst, ob sie nicht mal Lust hätte, mit dir irgendwie auszugehen. Und sie sagt so, nee, kein Interesse. Und du sagst, richtige Antwort. Damit hast du dich qualifiziert, nächstes Jahr mit mir zu daten, weil du nicht so einfach zu kriegen bist. Stark von dir. Machst noch so, zwinkerst noch mal hin und verlässt so richtig mit so Macho-Gang cool die Bar. So kommt mir das vor.
Und es ist ja wieder zu real. Man muss trotzdem bei Hoeneß immer dazu sagen, Hoeneß ist ein Mensch.
Jetzt bin ich gespannt, was ein Hoeneß-Freund uns erklärt.
Wie alt ist Hoeneß? Ist der in seinen 70ern schon? Ich hab's jetzt
ja,
easy. Der benutzt kein Internet. Der liest keine E-Mails. Also der lässt sich die ausdrucken. Der hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Der und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber der ist halt so weit von, wie moderne Medien funktionieren, weg, dass er ja gar nicht versteht, wie da die Dynamiken sind, wenn er sowas sagt auf so einem Podium. Und das meine ich jetzt so neutral, wie ich es auch formuliert habe, dass er damit halt gar nichts mehr zu tun hat. Das hat man ja auch schon bei dieser Pressekonferenz damals gemerkt, wo sie ja mit dem Grundgesetz gekommen sind, Rummenigge, und er dann seinen Bernard hat den letzten Scheiß zusammengespielt. Hat man ja schon gesehen, die haben überhaupt kein Verständnis mehr dafür, wie diese Dinge heutzutage.
Aber willst du damit sagen, er hat nicht damit gerechnet, was das für eine Runde macht?
Ja,
also der ist doch Medienprofi.
Nein, der hat nicht damit gerechnet, dass das quasi so dann wieder gegen Tuchel ausgelegt wird und dass Tuchel dann wieder darauf angesprochen wird, dass das dann wieder in 5000 verschiedene.
Das weiß ich nicht. Der saß mit 35 schon im ZDF-Sportstudio und hat irgendeine Scheiße erzählt und die hat die Runde gemacht. Also, dass ein Hoeneß mit 72 nicht weiß, dass egal wo er irgendwas über die Bayern sagt, dass das in der Bayern schon, die Runde
nicht,
macht.
Aber nicht halt auf diese Art und Weise, dass halt wirklich jedes einzelne Wort da drin zerpflückt wird in den Aussagen. Das ist ja die neue Qualität, die wir jetzt haben, dass du halt wirklich jedes nochmal einsiehst. Und
das ist das Internet, mit dem man noch nicht so umgehen kann.
Genau, und dass dann das auch nochmal alles auf Rangnick gedreht wird und auf die Trainersuche, dass das ja dann wieder alles auf alles so Auswirkungen hat. Ich glaube, das ist das, was dann Hoeneß dann nicht so sehen mag.
Aber sagt ihr, 18.000 Supporter einer Online-Petition für Juppel und gegen Rangnick sind eine aussagekräftige Hausnummer?
Ja, also natürlich, ganz ehrlich, wenn du mal guckst, wie hoch ist das Fanpotenzial, also 18.000 ist verdammt viel, wenn du dir überlegst, wie viele Leute kommen überhaupt in eine Situation, drüber nachzudenken, das unterzeichnen zu wollen.
Ja, ey, so,
das
18.000 ist doch nix.
Hallo?
Wenn ich eine Petition machen würde, dass wir Goleo hier wieder in die Ecke stellen würde, hätte ich locker 18.000 in zwei Stunden zusammen.
Das stimmt, aber
Challenge accepted.
Aber jetzt mal im Ernst, wenn du so eine Petition aufsetzt und überleg mal, wie viele Leute, das heißt ja nicht, dass nur 18.000 das wollen. Das heißt, 18.000 haben es unterzeichnet. Wie viele Leute unterzeichnen so einen Scheiß einfach aus Prinzip nicht?
Wie viele wollen es wirklich?
Das heißt, es gibt noch eine hohe Dunkelziffer an Leuten, die auch so empfinden. Und es geht ja gar nicht darum, ob es 100.000 sind oder 200.000 oder 20.000. Es geht darum, dass es überhaupt sowas gibt, zeigt ja, wie zerrissen die Bayern gerade sind. Und das, finde ich, ist eine Diagnose, die durchaus ernst zu nehmen ist, weil die Bayern haben keine gute Figur abgegeben. Und das ist nicht geendet mit der Entlassung von Kahn und Salihamidzic, weil die installieren mit Max Eberl einen neuen Sportvorstand. Der möchte offensichtlich, und wir haben ja vor ein paar Wochen noch spekuliert, aber es verdichten sich die Zeichen, dass es wirklich so gewesen ist. Der wollte Nagelsmann zurückholen. Das wird ihm nicht erlaubt. Obwohl er derjenige ist, der da eigentlich die Shots callen soll. Wird ihm das einfach nicht erlaubt. Und am Ende, klar, sagt Nagelsmann ab und so weiter. Aber vermutlich sagt er auch ab, weil er merkt, dass er nicht so hundertprozentig gewünscht ist im Verein. Das ist sicherlich auch, spielt das auch eine Rolle. So, dann sagt ein Alonso den Bayern ab. Und jetzt weiß jeder, dass egal wer kommt, das wird sogar offen kommuniziert, der ist dritte Wahl. Das heißt, ein Rangnick weiß auch, dass alle wissen, dass er die dritte Wahl ist, wenn er zu den Bayern kommt. Und er hat auch ein dickes Ego. Das heißt, er überlegt sich jetzt, pass auf, klar, Bayern ist nochmal auf meine alten Tage auch eine Genugtuung, weil die mich auch immer kritisch gesehen haben. Und das kann mir sehr gut vorstellen, dass er das macht. Ja. Aber pass auf, das wäre für sein Ego auch geil, wenn er den Bayern absagt. Und dann steht da, Rangnick sagt den Bayern ab. Das ist für jemanden mit einem großen Ego auch eine Verlockung. Und dann ist der nächste die vierte Wahl.
Vor allem, wenn zwischendurch sich Jens Lehmann sogar dazu geäußert hat, dass Rangnick nicht der richtige Trainer für Bayern ist.
Ja, aber bis Markus Babbel nicht sich geäußert hat, ist mir es egal.
Nein, aber nein, ich will da auf einen anderen Punkt hinaus. Und das ist nur ein kleiner Satz. Ich finde das gerade echt fatal, wie fragil das Gebilde ist, dass diese Entscheidungen offensichtlich so offenkundig von außen betrachtet innen inkonsequent sind. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die sie haben. Egal, ob dritte oder vierte Variante als Trainer. Fakt ist einfach, man ist sich uneinig innerhalb dieses Vereins. Und das heißt, das Problem wird auch nächstes Jahr
nicht gelöst sein. Ich will nur noch mal auf diese Umfrage. Ist es jetzt eine Umfrage für Tuchel oder gegen Rangnick?
Für Tuchel.
Weil das ist für mich nicht, weil du gesagt hast, Rangnick dritte, vierte Wahl oder der Trainer. Sind die Leute, wollen die wirklich Tuchel? Oder haben die auch Schiss, dass jetzt die dritte, vierte Wahl kommt und sagen sich dann lieber Tuchel? Weil das ist für mich dann auch nochmal ein Unterschied in der Qualität. Weil wenn jetzt irgendwie es hieß Zidane oder Tuchel, weiß ich nicht, ob dann auch 18.000 Leute
unterschreiben. Überleg.
Ich würde dir insofern widersprechen, als dass ich nicht glaube, dass Rangnick sagt, ich bin nur die dritte Wahl, dass das sein Ego kratzt. Sondern Rangnick schätze ich eher als Typen ein, der sagt, ist mir egal, selbst wenn ich die 15. Wahl bin, ich bin der Beste für den Job und ich zeige euch jetzt, dass ich der Beste für den Job bin. Also ich glaube, der hat so eine hohe Meinung von sich selbst, dass er sagt, ich mache das dann trotzdem.
Und dann kommt jetzt Lehmann und sagt, du hast noch nie einen Titel gewonnen.
Ich glaube aber, dass der...
Warum solltest du jetzt damit anfangen?
Aber ich glaube, dass andersrum wird ein Schuh draus, nämlich wenn natürlich Hoeneß in dem Nebensatz auch sagt, ich werde jetzt wieder öfter solche Aussagen tätigen. Und wenn jetzt ja auch wieder völlig klar ist, wie viel Macht Hoeneß in diesem Verein immer noch hat und wie viel da immer noch von hinten gesteuert wird, ist, glaube ich, Rangnick ein Typ, der möchte halt klare Verhältnisse im Verein. Der möchte auch selber Macht haben. Der möchte nicht, dass da ein Schattenkabinett hinten dem Verein regiert und er dann eben seine 1000 Forderungen, die er an so einen Verein hat, nicht durchsetzen kann. So entsprechend, das ist, glaube ich, dann eher das Negative, das jetzt nochmal Hoeneß ganz deutlich ihnen gezeigt hat. Ohne mich geht hier gerade gar nichts. Und du wirst auch damit leben müssen, neuer Trainer, wer auch immer du bist.
Ja, und vor allem musst du damit leben, dass der Schatten Alonso über dir kreist. Weil wenn die Bayern ganz offen kommunizieren, nächstes Jahr machen wir einen neuen Anlauf, was heißt denn das für den Trainer, der jetzt kommt? Das heißt, der ist ein Jahr Übergangstrainer. Und Ralf Rangnick hat sowas Ähnliches schon mal bei Manchester United gemacht, aber das ist doch mit Sicherheit auch nicht das, worauf er Bock hat.
Hat also nicht so gut funktioniert.
Es hat nicht gut funktioniert und vor allem ist das eine Mannschaft im Umbruch. Ne? Das heißt, da gibt es einfach viel zu tun und dann macht er das ein Jahr und dann geht er wieder. Das ist doch eigentlich, also ganz ehrlich, so attraktiv die Bayern für jeden Trainer und auch für den Ralf Rangnick zum Ende seiner oder im Herbst seiner Karriere vielleicht erscheinen mag, denkst du ja auch, okay, pass auf, und ich will irgendeine Form von Zusicherung haben, weil wenn ich jetzt hier reingehe und ihr wisst schon, im nächsten Jahr macht ihr einen neuen Vorstoß bei Alonso, egal was passiert, das ist doch für den neuen Trainer eine absolut unzumutbare Situation. Und dann gibt er halt, er hat in Österreich ein gutes Standing, der hat eine super Arbeit gemacht. Die österreichische Nationalmannschaft ist so gut wie gefühlt noch nie. Er hat eine Chance, die Weltmeisterschaft zu spielen mit Österreich. Und ich glaube schon, dass das für ihn auch einen Wert hat, das, was er gerade hat. Und das gibst du ja auch nicht einfach ohne weiteres auf. Und es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich gebe das auf, um bei den Bayern auf unbestimmte Zeit Trainer zu sein, solange wie es halt irgendwie läuft und eventuell auch gestalterisch tätig zu sein über das Trainerhandwerk hinaus, weil das ist das, was Rangnick sehr gut kann. Das hat er im Konstrukt Red Bull gemacht. Das macht er sicherlich auch im österreichischen Verband. Das hat er bei Manchester United ja auch irgendwie gemacht. So, und das ist ja ein Unterschied, ob du dann sagst, ja, okay, pass auf, wir gucken mal, wie lange du jetzt hier bist. Oder du sagst, ja, nächstes Jahr kommt versuchen wir nochmal Alonso zu kriegen. Das ist doch eine ganz andere Situation. Nee. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Nee.
Aber wer würde es denn machen, wenn Rangnick jetzt absagt? Wer bleibt denn da noch? Ein Flick nochmal ein Jahr?
Ich erkläre mich bereit. Ein Jahresgehalt von 20 Millionen mache ich den Job.
Das ist dann der Moment, du bist halt doch käuflich, ne?
Für 20 Millionen kannst du mir alles machen lassen.
Für 20 Millionen wechsle ich zu Pete Speed. Sag ich ganz ehrlich.
Freundschaft nichts wert an der Stelle, ne?
Nee. Freundschaft hat auch einen Preis.
Alles hat einen Preis. 20 Millionen, ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass es so viel ist.
Ich hab nur gesagt für 20 Millionen. Ich habe nicht gesagt ab 20 Millionen. Okay.
50.000?
Ja, also. Okay. Bayern Entertain.
Gotta pay a bill.
Man muss doch ehrlich sagen, je schlechter es bei den Bayern läuft, desto mehr Spaß bringen sie allen anderen. Ne? Weil das automatisch für Unruhe sorgt, für Chaos. Und das ist ja auch ein Stück weit Spaß. Also wir haben ja schon festgestellt, die Bundesliga wird ja auch ein Stück weit geskriptet. Da sitzen dann Autoren, die das alles und das, sowas will man ja haben als Fußballfan.
Ja, ich finde die Bayern in der Situation, in der sie jetzt sind, auch mit dem Kader, der ja unrund ist, wo auch viel passieren muss und so weiter, auch im Vergleich zu Leverkusen, die ja, wie es scheint, fast alles zusammenhalten können oder wollen, ja mir jetzt auch irgendwie gesagt, wird's selbst für 150 Millionen nicht weg. Muss man sich auch erstmal leisten können, aber das wird ja dann auch nächste Saison kein Selbstläufer, sag ich mal, für die Bayern. weil es fehlt, also du brauchst einen Trainer, du brauchst auch diverse Spieler, die da reinkommen in den Kader, während Leverkusen mehr oder weniger weitermacht, so da, wo sie jetzt eigentlich sind. Vielleicht noch hier und da eine Veränderung, aber das wird spannend. Das wird nicht so, dass die Bayern jetzt sagen, hier, Wirtz, Tah und Grimaldo und Alonso kommen zu uns und dann werden die alten Kräfte wieder hergestellt, sondern die Bayern werden sich stretchen müssen, nächste Saison einfach so wieder einen Durchmarsch zu machen, glaube ich. Und das ist alleine schon gut.
Ja, gute Aussichten für alle, die jetzt nicht unbedingt in der Südkurve stehen jedes Wochenende. Yo, also, da passiert einiges. Wir bleiben dran und ist ja auch für uns toll, weil sonst könnten wir jetzt hier gleich Schluss machen, fast alles ist durch. Ja, Meisterschaft des Champions League gibt's noch ein bisschen.
Abstiegskampf.
Ja, Abstiegskampf dichtet sich aber auch so langsam. Aber so haben wir noch ein paar Dinge, die uns unterhalten außerhalb dieser sportlichen Entscheidung. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auch da weiter. Nämlich im Abstiegskampf, oh ja, wo wir noch ein bisschen was zu tun haben.
Ah, kann ich mich zurücklehnen, ne? Haben wir nichts mehr zu tun.
Ja, du kannst dich jetzt seit 2 Wochen zurücklehnen, das
stimmt. Nee, seit originalrechnerisch Sonntag und Abend.
Ja. Gut, fangen wir mal da an, wo die Kacke am Dampfen ist oder wo sie schon. Was ist die Weiterentwicklung von Kacke am Dampfen? Was kommt danach?
Runtergespült.
Nee, dann ist sie ja weg.
Ja, genau.
Aber was? Ja, genau. Ja, okay.
Runtergespült ist die richtige Metapher,
ja. Ja?
Darmstadt.
Ja,
die Kacke ist jetzt
runtergespült. Darmstadt ist runtergespült.
Geht jetzt im Klärwerk zweite Bundesliga.
Ja. Na gut. In der besten zweiten Liga der Welt.
Dann nehmen wir das so. Darmstadt ist offiziell abgestiegen. Das ist etwas, was niemanden mehr überrascht. Das war eine Frage des Zeitpunkts. Sie haben jetzt spät gegen Heidenheim verloren. Das Tor war irgendwann was in der 90. oder was? Oder war das sogar schon Nachspielzeit? Ich glaube, 90. Ja. Schießt Dovedan den einen Aufsteiger zum Sieg und den anderen in die zweite Liga zurück. Ja, es gibt jetzt hier gar keinen Aufschrei mehr. Das ist das, was wir alle schon seit vielen Wochen wissen. Das ist das, was der sportlichen Realität Darmstadt dann auch entspricht. Sie haben sich tapfer geschlagen. Sie haben einige Highlights gesetzt. Am Ende hat die Qualität natürlich gefehlt. Und wir sehen uns dann in der zweiten Liga wieder im Volkspark. Liebe Freunde, liebe Lilien, freue mich drauf.
Noch ist das nicht 100.
Genau. Und Heidenheim hat im direkten Duell unter Beweis gestellt, dass sie im Duell der Aufsteiger besser aufgestellt sind, einfach für die Liga 1.
Ich hab Heidenheim hat quasi den Klassenerhalt auch gepackt.
Ja, Heidenheim Klassenerhalt gepackt. Und ich habe vor gefühlt 8 Wochen den Witz gemacht. Stell dich mal vor, Heidenheim in Europa League. Da hat er, oder Conference Europa, dann hat der Kollege zu meiner Rechten mich dafür quasi ausgelacht. Das ist absoluter Quatsch. Mhm. Und beleidigt dafür. Und jetzt sind 2 Punkte.
3.
2.
Platz 8? Reicht?
5. Platz. Könnte der 8. Platz reichen für die Conference League.
Mhm. Dann wäre der 6.
Stell dir und das 7. mal vor.
Auch Conference League.
Nee, Europa League.
Euro League-Teilnehmer dann.
2-mal Europa League.
Aber Qualifikation.
Ja, genau.
Und dann wieder die Frage, gewinnt Kaiserslautern noch den Pokal?
Ja, gut. Das kann natürlich passieren, aber dann... Das
kann passieren.
Ja, da kann das passieren.
Kurz nochmal.
Kann auch noch passieren, dass...
Wir schwirren hier wieder so durch die Gegend wie die Motten. Darmstadt, tut mir leid, aber es war absehbar. Also all das, was wir vor der Saison über Darmstadt gesagt haben, ist ja eingetreten. Sie waren individuell nicht gut genug, hatten noch Verletzungspech, kamen noch oben hinten drauf zu. Sie konnten halt die Abgänge, die sie hatten, nicht auffangen. Und dann war es jetzt auch ein absolut erwarteter Abstieg und auch ein, ja, nicht mal bitterer, sondern absolut verdienter Abstieg. Die sind ja so weit weg vom Rest der Tabelle, muss man ehrlich sagen, 17 Punkte nach 31 Spielen. Da muss man nicht drüber reden, dass das nicht für die erste Liga reicht. Auch nie gereicht hat in dieser Saison.
3 Siege in 31 Spielen.
Das Spiel war ein bisschen sinnbildlich auch dafür, weil sie ja schon ambitioniert waren, schon mitgemacht haben.
Wie immer.
So auch irgendwie, und am Ende wirst du halt, also diesmal 90. weggeknickt, sonst wären sie früher weggeknickt, aber auch diesmal reicht's nicht. Obwohl sie ja eigentlich sogar hier die Chance gehabt hätten, das ein oder andere Mal. Aber schade drum. Wird halt eine neue schöne Farbe in der zweiten Liga wieder.
Ich da müssen sie aufpassen. Der Kader bleibt ganz gut zusammen, bis auf die Leihspieler, die natürlich wieder zurückkehren nach Hause. Aber ich bin da noch unschlüssig, weil nächstes Jahr auch viele gute Zweitligisten drin sind, die auch sicherlich Ambitionen haben. Da ist es ja in den vergangenen Jahren häufiger passiert, dass so ein Team plötzlich durchgereicht wurde oder eine sehr schwache Zweitligasaison gespielt hat. Das wird kein leichtes Jahr für Darmstadt, aber zumindest ist halt mit dem Trainer, der bleibt, mit der neuen sportlichen Führung so ein Grundstein gelegt worden.
Scheint drumherum die Ruhe eingebaut zu haben, die sie brauchen, um sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Da bin ich genau bei dir. Diese Liga kann dich ganz schnell auf Platz 15 schieben in der zweiten Liga, wenn du es nicht richtig annimmst. Hust, Schalke 04. Hust.
Mhm. Ja, das stimmt. Jo, also, lass uns mal Darmstadt mit einem Lächeln in die zweite Liga begleiten. Vielen lieben Dank für den Aufenthalt und auf eine gute Zweitligasaison. Ohne Häme meine ich das. Und Heidenheim gratulieren wir zum Klassenhalt. Das ist eine sensationelle Saison. Wirklich absolut verdient. Mit jetzt noch der Chance, das Ganze zu küren, tatsächlich mit Europa-Wahnsinn.
Ja, das wäre Wahnsinn, oder?
Ja.
Das wäre krass.
Ja. Genau. Haben einige auch mit, so mit Yannick Lasbeste, einen der Aufsteiger der Saison, hervorgebracht, der eigentlich Nationalspieler geworden wäre, wenn er da jetzt nicht hätte absagen müssen.
Ich glaube, Darmstadt ist jetzt für Bundesliga, tut uns leid, liebe Darmstadt, diese Saison durch. Aber Heidenheim werden wir, glaube ich, noch ein, zwei Mal besprechen in den kommenden Wochen. Definitiv. Weil die können da ist so wenig los da vor denen. Mhm. Und die sind alle so außer Form, Freiburg, Hoffenheim, jetzt das auch Augsburg. So
sicherlich, ja.
Da würde ich noch nicht irgendwie einen Deckel auf die Heidenheimer Saison setzen. Auch nicht auf die Bremer Saison.
Nee. Also, aber, genau, also aus anderen Gründen. Ja. Also wir reden vielleicht noch über dieses erbärmliche Schneckenrennen.
Jetzt bin ich wieder so am Motten.
Genau, hier. Lass uns mal ganz unten bleiben. Struktur, Tobias.
Genau, ja.
Lass uns mal bei jetzt dem spannendsten Duell bleiben, was wir im Abstiegskampf hatten, und das war Mainz gegen Köln. Und die zwei Mannschaften, die aus unterschiedlichen Ausgangssituationen kamen. Mainz völlig im Aufwind, positive Stimmung, ist deswegen auch als Favorit in das Spiel gegangen zu Hause. Und Köln, ja, die haben jetzt nicht nur Erfolgserlebnisse gehabt. Das 2-1 gegen Bochum war sicherlich so ein Highlight, aber auch danach sind die Punkte nicht mehr so eifrig in die Domstadt gekommen, wie man sich das gewünscht und auch gebraucht hätte. Jetzt im direkten Duell im Prinzip der letzte Strohhalm für Köln. Das musste man gewinnen, um die Lücke zu Mainz zu schließen, um noch eine Chance zu haben auf den Relegationsplatz, zumal eben auch Bochum gewonnen hat. Dazu kommen wir gleich. Und das war ein komisches Spiel. Mainz geht in Führung und dann dachte man eigentlich, ja, okay, das geht jetzt so sein Ding. Ne? Also Mainz ist gut drauf, führen 1-0. Köln hat eigentlich nach vorne wenig zustande gebracht. Auch gegen Darmstadt zuletzt konnten sie sich da nicht mehr zurückkämpfen nach dem Rückstand. Und dann verschießen sie noch einen Elfmeter. Wirklich bitter ohne Ende. Und schaffen es dann aber nochmal, sich hochzuziehen und machen den Ausgleich und hätten sogar noch das Spiel gewinnen können. Am Ende bleiben zwei Mannschaften zurück, die beide unzufrieden sein müssen, weil Mainz natürlich viel mehr Ambition hat, als Relegation zu spielen. Die wollen den direkten Klassenerhalt schaffen. Das ist deren Einstellung. Und Köln hat jetzt 5 Punkte plus schlechteres Torverhältnis auf Platz 16. Also ich glaube, beide gehen mit einem hängenden Kopf raus aus dem Spiel.
Ja, beide müssen unzufrieden sein eigentlich mit dieser Partie. Waren sie dann auch eigentlich? Es waren auch zwei sehr komische Halbzeiten. Erste Halbzeit fand ich bei Mainz deutlich stärker. Und da habe ich gedacht, das wird hier eine klare Sache. Mainz richtig gut, wie die kombiniert haben. Auch das 1-0, tolles Kontertor. Amiri rechts auf Onisivo, der abschließt und dann Abpraller und dann macht Barrero den rein. Und dann hast du irgendwie gedacht, okay, das wird das Ende von Köln. Und dann die zweite Halbzeit, dann fängt die an, auch mit dem Elfmeter, den Luca Waldschmidt irgendwie verschießt. Und dann denkst du so, okay, davon erholen die sich jetzt nicht mehr. Stattdessen wurde das Spiel immer wilder. Auch die Schiedsrichterleistung, habe ich ja auch vorhin schon ein bisschen was zu erzählt, wurde immer komischer. Und gefühlt hat das Köln halt mehr gebracht als Mainz, weil Köln hat irgendwie mit diesem Chaos und den ständigen Unterbrechungen und Diskussionen und Unruhe auf den Rängen und so weiter, Köln hat das irgendwie angenommen. Und Mainz hat irgendwie damit gehadert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und haben so ihren roten Faden verloren, der in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und und dann gab es eben noch einen Elfmeter und dann gab es noch ein spätes Tor. Von Kainz.
Ja, 95.
95. Minute.
Mhm. Ist schon bitter, wenn du diesen Elfmeter machst, und das hast du ja Waldschmidt auch angemerkt auf der Bank. So, dann machst du ihn und 1-1 und trotzdem wissen alle, es ist irgendwie zu wenig, und Waldschmidt ist der Einzige, der nicht gejubelt hat beim Elfmeter, weil er weiß, dass er das entscheidende Ding halt nicht macht. Ne?
Ja. Ja, und weil er auch am 0-1 noch beteiligt war.
Ja.
Also, das war auch noch
nicht sein Tag gewesen, auf jeden Fall.
Ja.
Man merkt aber auch Köln an, das genauso ein bisschen wie, also vom Gesamtaufkommen auch aus der Kurve heraus, so ein bisschen vergleichbar mit Stuttgart in den letzten Jahren, als sie immer im Keller waren, dass da auf einmal so Energien entstehen und sie auf einmal anfangen, Fußball zu spielen und Spielzüge zu spielen, von denen die du vorher halt nicht so gesehen hast. Und das war gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich ein ziemlich wildes Aufbauen. Sie haben ja angefangen, richtig Fußball zu spielen, richtig sich da durchzukombinieren, und dann fehlt halt in der Mitte der eine, der sie mal reinnetzt. Das war das größte Problem, glaube ich, wenn Köln da einen einigermaßen fitten Selke drin gehabt hätte, dann hätten sie vielleicht auch noch einen geholt.
Ja.
Und andersrum hast du Mainz schon angemerkt, als ich kenne mal Onisivo, als er sich die, sah auch ein bisschen unangenehm aus, die Hand da so weggedingt und als der raus war, hast du schon gemerkt, dass auf der Seite schon noch ein kleiner Bruch ins Spiel gekommen ist.
Du hast beim Köln ja auch gemerkt, als die Einwechselspieler kamen, dass da auch eine andere Art des Kombinierens da war, auch eine andere Körpersprache in Uth, der dann die Bälle sich hinten abholt und dann was kreieren möchte. Und die Startaufstellung hat auch gar nicht funktioniert. Also die Idee, Tigges vorne reinzustellen, ein paar Halbfeldflanken Richtung Tigges zu spielen, das ging überhaupt nicht auf. Und Mainz hätte in der ersten Halbzeit das Ding eigentlich klar machen müssen.
Ja.
Also Mainz hätte in der ersten Halbzeit 2-3-0 führen müssen und dann auch nach der Pause war es ja eigentlich auch bis zur, also zwischen dem Elfmeter und der 70. Minute hatte Köln keinen einzigen Torschuss und die Torchancen kamen dann erst ab der 80. Minute, als dann auch halt Chabot gesagt hat, jetzt muss ich nach vorne gehen, jetzt bleibe ich nicht mehr hinten, jetzt bringen wir alles nach vorne und da hat es halt Mainz auch nicht mehr geschafft, die Konter zu Ende zu spielen. Das kann man dann, muss man dann kritisch anmerken halt bei Mainz, die Torchancenverwertung. Das ist ja die ganze Saison Thema, da reden wir die ganze Saison drüber bei Mainz, wenn die Chancen mal machen würden. Aber auch, dass diese Taktik von Bo Henriksen eher sehr intensiv ist. Und du hast schon gemerkt, dass als das Spiel dann immer weiter ging und immer länger wurde, die waren K.O. Also die haben zwar versucht, vorne zu pressen, die haben versucht, nicht passiv zu werden, aber dann hat Köln den langen Ball gejagt und sie haben den zweiten Ball gewonnen. Und dann bist du halt in so einer Situation, wo du plötzlich ganz hinten drin bist. Und dann müssen wir ganz am Ende auch noch mal über den Schiedsrichter reden, weil da waren ja auch noch zwei sehr fragwürdige Entscheidungen dabei, mit der roten Karte gegen Mwene, die aus meiner Sicht keine war. Und dann aber kurze Zeit später ein Handspiel, was bei der aktuellen Auslegung von Handregel eigentlich ein Elfmeter sein sollte.
Ja. Yes, sir. Und dann wäre es doch noch ein Wunder gewesen.
Oder vielleicht nicht, wenn in Wene noch drauf gewesen wäre, als Elf gegen Elf gewesen wäre die letzten fünf Minuten.
Ja, fandst du, es war keine rote Karte?
Nee. Er kommt ja von der Seite rein, er sieht ja nicht mal, es ist ja nicht so, dass du irgendwie so ein, sagen hast, da ist so ein Trefferbild unten drin. Das ist auch nicht von hinten oder sowas. Für mich war das keine rote Karte.
Ich fand auch, das war.
Aber ein bisschen viel Sohle dafür, ne, oder?
Aber er trifft ihn denn nicht mit der Sohle, oder?
War mich jetzt gerade nicht mehr so sicher. Da
also, dünnes
Eis.
Weißt du,
ich habe mir das nur angeguckt und dachte so, ja, okay, ein bisschen hart, aber ja, in dem Hetzenkessel, in dem das stattgefunden hat, war so. Beschwert. Ja, genau, war so wirklich so wie, ja, okay.
Aber das ist halt auch so eine Entwicklung. Guckt euch mal die letzten Wochen an, wie viele rote Karten es wegen gestrecktem Bein auf eine Sohle gab. Und du orientierst dich ja auch als Schiedsrichter an dem, was so vor dir so etabliert wird. Und du gehst immer ein Stück runter. Das ist eine klare rote Karte, klare, aber brauchst immer ein bisschen weniger. Und das ist für mich so ein Ding, okay, im Laufe der Entwicklung, jetzt guckst du so zurück, wofür gab es überall rot, ja, das ist so ähnlich rot. Wenn du das aber vielleicht vergleichst mit den schlimmsten Fouls, siehst du schon eine krasse Differenz. Also ich fand das zu hart. Und ich verstehe diese rote Karte im Ansatz, wenn du wirklich einen Gegner verletzt, ohne Chance auf den Ball. Klar, aber das war in so einer Situation, und der Spieler wird Mainz jetzt ja auch fehlen, der kriegt ja mindestens zwei Spiele, das heißt vielleicht sogar drei, er kann nicht mehr helfen. Und kommt ja nochmal obendrauf auf das Vergehen. Und wenn du dann die Gesamtbestrafung betrachtest, dass dieser Spieler jetzt fehlt, also das finde ich zu hart für dich.
Muss man fairerweise sagen, Mwene hätte sonst seine fünfte Gelbe gesehen, also er würde so oder so.
Ja, das spielt ja für die Bewertung der Situation keine Rolle.
Aber sowieso gefehlt, also im kommenden Spiel musst du Mwene ersetzen, du musst Gruder vorne ersetzen, auch gelb gesperrt und Amiri auch gelb gesperrt. Ja. Und das in dem nicht ganz unwichtigen Spiel, muss man kurz
gucken,
gegen Heidenheim, dass du da dann drei doch Stammspieler ersetzen musst als Mainz. Also für Mainz hätte es nicht überlaufen können mit dem Ausgleich und den ganzen Sperren und sowas. Weil sie jetzt ja auch wieder auf den Relegationsrang gerutscht sind, den sie schon verlassen haben.
Ja, also aber bevor wir diese Überleitung nach Bochum nehmen, lass uns die zweite Situation noch kurz ansprechen, der Elfmeter. Mhm. Handelfmeter, der hätte gegeben werden können. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, also ich bin ja kein Fan von diesen Handelfmetern, da sind wir, glaube ich, alle nicht. Also er hat den Arm so ausgestreckt. Jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob man das so sieht, so ein bisschen vom Körper ab. Aber nicht so komplett raus, sondern wirklich so ein bisschen ab. Aber er fliegt schon gegen die Hand und dann ist das eigentlich ein Handelfmeter, würde ich sagen, oder?
Weil der Ball auch aufs Tor gegangen wäre. Ne?
Vergrößerung der Körperfläche.
Oh. Der Ball kam aus kurzem Abstand, aber auch nicht.
Ja, ich finde, es dürfte da eigentlich gar keine Diskussion geben, sondern es muss einfach festgelegt sein.
Ja.
Ob man es dann gut findet oder nicht, sei dann mal dahingestellt. Aber es muss einfach irgendwie gesagt werden, wenn der Arm nicht anliegend ist und im Strafraum angeschossen wird, Elfmeter. Oder nicht Elfmeter, aber es muss da eine klare Ansage
geben. Ja, da ist ja auch keine natürliche, dann laufen dann Verteidiger nur noch so rum.
Machen sie doch schon, die machen doch schon immer so.
Ja, aber so, aber so kannst du ja nicht zum Kopfball hochgehen, wenn du die Beine.
Ja, das muss. Ich sag ja nicht, dass ich einverstanden bin mit der Regel, so wie sie jetzt ist, aber es muss. Es kann nicht sein, dass wir darüber diskutieren
müssen. Nee, aber weil die Antwort
muss eindeutig leicht
zu finden. Da müssen wir aber auch sagen. Da muss man aber sagen, Etienne, es ist ja so, dass es eigentlich eindeutig festgelegt ist, dass sowas Handspiel ist.
Ja, aber dann muss es gepfiffen werden.
Ja, klar.
Aber du hast jetzt in der zweiten Liga am vorletzten Spieltag auch zwei Situationen gehabt. Düsseldorf gegen Fürth, meine ich. Klarer, nach dieser Regelauslegung klarer Elfmeter für Fürth und HSV gegen Kiel gab es auch eine Situation, wo Kiel einen Elfmeter bekommen kann, wenn du das so auslegst. Und ich fand in beiden Situationen gut, dass weitergespielt wurde, weil das ist, mich erinnert das an Feldhockey. Wenn du da eine Strafecke kriegst, weil der Gegner den Ball an den Fuß bekommt und wie oft du dann eine Situation hast, dass die dann wirklich irgendwie versuchen, den gegnerischen Fuß zu treffen oder das Bein zu treffen und dann ist halt, und du sagst das ja auch, dann ist halt die Bestrafung nicht mehr im Verhältnis zu dem Vergehen. Und gerade dann in der Crunch-Time, wenn es um die Existenz geht von Vereinen, da dann in so einer Situation deswegen einen Elfmeter zu geben, das steht in keinem Verhältnis zum Vergehen und da muss man echt gucken, ob man da man den Mut hat zu sagen, ich greife mal in den Sport ein und sag, okay, pass auf, dann gibt's weil es gibt ja beim Feldhockey auch einen 7 Meter und eine Strafecke. Ja. Und dann vielleicht, wenn du sowas einführst wie eine Strafecke für sowas, was halt nicht zu 80% ein Tor bedeutet, dann könnte man vielleicht das zumindest ein bisschen, diese Diskussion entschärfen, indem also die Strafe nicht mehr so
groß ist. Das wäre bei sehr Grundsätzlichem, wo ich ja bei dir bin, total halt bei dir. Aber es ist halt was sehr Grundsätzliches. Und wir haben es ja, wie gesagt, die Auslegung ist ja klar. Abgespreizt, also Vergrößerung der Körperfläche ist ein Indiz für absichtliches Handspiel. Und da war eine Vergrößerung der Körperfläche ganz klar gegeben. Da war auch Spannung auf dem Arm. Es war nicht so, dass der Arm da weggefedert ist oder den Arm weggezogen hat. Da war Spannung drauf und der Ball fliegt dagegen und der Ball ändert seine Richtung und fliegt in so Ecke.
Ich habe kein Interesse daran, dass ein Spiel deswegen so entschieden wird. Aber du musst halt davon ausgehen, dass der eine Schiri es so pfeift und der andere so, wenn es nicht klar eine klare Linie gibt. Und das ist das Problem. Weil wir kennen ja auch diese Handszenen, wenn irgendwo einer grätscht und hat noch so die Hand am Boden und wird dann angeschossen. 50% der Fälle gibt ein Schiri dafür Elfmeter und 50% nicht. Und du musst, das ist nicht nachvollziehbar. Ich will, dass es eine Regel gibt. Ob man die dann gut findet oder nicht, das kann man dann diskutieren. Aber es muss nachvollziehbar sein, dass diese Situation, und die kommt ja tausendfach vor, oder nicht tausendfach, aber zigfach vor in einer Bundesliga-Saison. Und dann muss sie zigfach gleich bewertet werden. Und dann hast du keine Diskussion mehr. Oder man sagt, wir suchen eine andere, was weiß ich, Strafecke oder indirekter Freistoß oder irgendwas. Aber dass das dann so, also man hat ja dann so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Willkür ist, wie ein Schiri gerade drauf ist. Ob er sagt, das ist jetzt gerade 96. Minute, pfeife ich das nicht mehr. Oder weiß ich nicht, all solche Softfaktoren. Klar,
du hast halt, das ist halt genau dieser Punkt, die Softfaktoren. Du hast halt 2 Elfmeter für Köln gehabt in dem Spiel und du hast eine rote Karte gegen Köln gehabt. Gegen Mainz gehabt. So, und wenn der jetzt noch den dritten Elfmeter pfeift in der Situation, alter Schwede. Gut, es ist Mainz, die sind nicht dafür bekannt, mit Hooligan-Gruppierungen durch Deutschland zu ziehen, aber jetzt trag das mal auf, was weiß ich, auf Schalke, auf Frankfurt, auf whatever. Das willst du als Schiedsrichter, willst du das ja gar nicht. Also ich glaube schon, dass das einen Einfluss auf deine Entscheidung hat, dass du überlegst, wie ist der Spielfilm gewesen? Will ich jetzt in der Situation noch einen dritten Elfmeter pfeifen nach der roten Karte? Das spielt mit Sicherheit in die Entscheidungsfindung mit rein.
Aber dann könnte er es zum Beispiel auf einen VAR schieben. Ne? Also er könnte ja dann irgendwie sagen, okay, Keller hat mich rausgeholt und aber ja.
Naja. Gut, unterm Strich, 2 unzufriedene Vereine verlassen das Spielfeld nach
aber unterhaltsames mehr als
20 Spiel. Minuten. Unterhaltsames Spiel und dramatisch. Und der Abstiegskampf unterhält auch weiterhin, was daran liegt, dass da viel passiert, unter anderem.
Ja, wir meckern ja so viel immer über die Liga, die ab Platz 6 eigentlich schon qualitativ abbaut, sehr, sehr stark. Mhm. Ich würde aber immer nicht sagen, dass sie ab 6 alle schlecht sind, sondern da ist sehr viel Durchschnitt drin. Mhm. Was aber auch dafür sorgen kann, dass so ein Spiel wie Köln gegen Mainz super schön anzusehen ist, weil das eben dann nicht 2 Teams sind, die komplett Abstiegssumpf und sie können gar nichts und sie bolzen nur, sondern da sind ja auch. Die haben sich auch reingeworfen. Da war nicht so, dass irgendeine Mannschaft keinen Bock hatte. Mhm. Da waren 22 Spieler auf dem Platz, die sich in jeden Zweikampf geworfen haben, die auch immer wieder technische Dinge
mit dem Ball gemacht haben. Aber das ist doch das Entscheidende. Das ist doch das, worum es so ein kleines bisschen noch geht. Und wenn die Mannschaft dir das liefert, dann hast du ja Freude daran. Das ist ja genau der Grund, kurzer Ausflug, ich mache sofort wieder zu, warum die zweite Liga so beliebt ist, weil es halt nicht darum geht, dass das spielerische Niveau bei HSV gegen Holstein Kiel so hoch ist, im Zweifel vielleicht zur Bundesliga, sondern weil du 2 intensive Truppen hast, die gegeneinander kämpfen. und das Kräfteverhältnis vielleicht zueinander sich ein andere, anders ist, als sich das, das in der ersten Liga an der Spitze darstellt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Mittelfeld in der ersten Liga im Zweifel jetzt gerade zur Saisonende auf einmal noch richtig spannend werden kann. Wenn du jetzt siehst, dass dann doch wieder 4, 5 Mannschaften um Relegationsplatz kämpfen, dem am Ende wahrscheinlich egal ist. Aber sie müssen sich jetzt zumindest alle reinwerfen. Und das sind alles Truppen, die das machen können.
Hm. Ja. Ja. Lass uns über eine andere Truppe, die das machen kann, sprechen. Bochum. Die haben sich mit einem Sieg jetzt richtig Luft verschafft. Zumindest mal auf Köln. Relegation hast du immer noch alles in der eigenen Hand. Aber jetzt 7 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Das ist schon ein Viertelklassenerhalt, sag ich mal. Und das hat man geschafft durch ein sehr beeindruckendes 3:2 gegen Hoffenheim. Das klingt jetzt knapper, als es lange Zeit war, denn Bochum hat 3-0 geführt, wieder angetrieben von einem überragenden Kevin Stöger, der ein Stück weit Bochums Lebensversicherung ist, der selber getroffen hat und ja maßgeblichen Anteil hat. Und da fragt man sich eigentlich, wieso ist so ein Spieler in Mainz gescheitert? Man kann es sich nicht erklären. Hoffenheim kam spät zurück, in Person von Kramaric, hat das dann noch mal ein bisschen spannend gemacht, aber am Ende des Tages war es ein hochverdienter Sieg. Die Bochumer haben gebrannt und haben diesen Abstiegskampf angenommen und haben sich jetzt nicht davon verunsichern lassen, dass sie in den letzten Wochen auch unter dem neuen Trainer eben nicht die Punkte holen konnten. Deswegen war das beeindruckend, weil die können Abstiegskampf. Die sind noch lange nicht durch, ist ja klar. Aber das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Gegen, wie immer, völlig unberechenbare, wankelmütigere Hoffenheimer, die Chance haben, auf 3 Punkte an Frankfurt ranzukommen und es wieder nicht schaffen, wie immer bei Hoffenheim.
Wobei du bei Hoffenheim mittlerweile sagen kannst, wenn der Gegner auch nur ein bisschen Kampfgeist in die Waagschale bringt und wenn der Gegner auch nur ein bisschen giftig ist im Mittelfeld, dann bricht Hoffenheim regelmäßig auseinander. Und war auch jetzt wieder der Fall. Tomschuh, Prömel im Mittelfeld, die haben überhaupt keinen Stich gesehen. Also die haben überhaupt keinen Zweikampf da irgendwie gewonnen. Da waren sie überhaupt nicht da und dann konnten sie immer Bochum das Spiel auf die Flügel tragen. Und ich meine, Hoffenheim mit einer Passgenauigkeit von 72%. Da siehst du halt schon, wie halt Bochum den zugesetzt hat, immer mit ihrem Mann gegen Mann. Also das Bochum hat einfache Manndeckung gespielt auf dem ganzen Feld und hat damit Hoffenheim sowas aber von komplett matt gesetzt. Und dass das Ding nicht 4-5-0 ausgeht und am Ende sogar nochmal spannend wird, liegt einzig daran, dass Bochum irgendwann ein bisschen Tribut zahlen muss, dieser ganzen Kraft, die sie gelassen haben. Und dass Bochum auch hinten immer wieder für einen Fehler gut ist. So, aber das war so ein komplett einseitiges Spiel, wo eine Mannschaft halt sich in jeden Zweikampf reingeworfen hat, auch spielerisch durch Stöger immer wieder Highlights gesetzt hat und die andere Mannschaft war damit vollkommen überfordert.
36 Torschüsse übrigens für Bochum.
Ja. So kann man Abstiegskampf. Ja. Also, das war wirklich sehr beeindruckend und sie haben natürlich jetzt auch ein paar andere Vereine dann wieder mit reingezogen, muss man auch klar sagen. Union Berlin zum Beispiel, die 30 Punkte haben, aber auch Gladbach, 32 Punkte, ist noch lange nicht durch. Ich würde so sagen, ab Wolfsburg wird es ein bisschen entspannter. Das sind 6 Punkte plus, naja, Torverhältnis ist auch nicht sehr viel besser als das von Mainz, aber spätestens nach Wolfsburg.
Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Das war ein richtig wichtiger Sieg für Bochum, auch weil ja schon der neue Trainer so ein bisschen nicht angezählt wurde, aber es hieß schon, der Trainereffekt ist weg. Da ist sehr viel Unruhe im Umfeld gewesen. 8 Spiele ohne Sieg. Man ist ja da selbst verschuldet unten reingerutscht. Mhm. Und jetzt halt da so ein Zuhause, einen Befreiungsschlag da schaffen zu können und jetzt wieder auch den Klassenerhalt in eigener Hand zu haben, nicht immer auf andere Plätze zu gucken zu müssen. Ich glaube, das war Gold wert. Und auch, dass du gesehen hast, dass da viele Spieler jetzt so ihre Form auch wieder gefunden haben. Also so ein Stöger zum Beispiel, der ist schon die ganze Saison gut, aber hat jetzt ein überragendes Spiel mal wieder gemacht. Aber auch ein Wittek, Broschinski haben sich sehr, sehr gut eingefügt an seiner Seite. Lucia ist ja in den dritten Jungbrunnen gefallen. Der findet ja immer wieder neue Jungbrunnen, in die er reinfällt. Und auch Paslak jetzt schon wieder mit einem Tor, hat da die Außenverteidigerprobleme ein bisschen behoben. Also die sind schon so, die können mit ihrem Mann gegen Mann jeden Gegner auf ihr Niveau ziehen, gerade zu Hause, wenn dann auch das Publikum da ist und dann mitgeht. Und die würde ich nicht abschreiben, auch wenn es natürlich vom Programm her wird spannend, auswärts bei Union Berlin, weil auswärts ist ja nochmal dieses Spielsystem von Bochum so ein bisschen weniger mächtig als zu Hause.
Ja, das stimmt. Und Union hat natürlich auch noch einen Abstiegskampf vor der Brust. Und die sind jetzt dann auch unangenehm und giftig und wollen auch, hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen. Wollen wir das vielleicht dann auch direkt als Überleitung nehmen und über Union gegen Gladbach sprechen? Das sind nämlich dann wirklich zwei Mannschaften, die sich da ein bisschen rumquälen. Also in Berlin haben wir schon drüber gesprochen, die sich vielleicht zu früh in der Saison in Sicherheit gewähnt haben. Und Gladbach, die da eigentlich überhaupt nicht hingehören und sich selbst vermutlich da auch nicht sehen, sind auf einmal in der Situation, dass sie in so einem 6-Punkte-Abstiegsduell gegeneinander antreten müssen. Ich würde sagen, nach Punkten hat Union gewonnen, aber es ist natürlich am Ende ein Unentschieden, 0-0. Aber Union hatte die besseren Chancen, auch zwei Lattentreffer. Und ist Gladbach vielleicht mit dem Unentschieden ganz gut bedient, weil wenn du das verlierst, stehst du bei 31, dann kriegst du richtig Muffensausen. Und Gladbach hat, um das nochmal zu sagen, jetzt auch kein selbstlaufendes Restprogramm. Die spielen jetzt in Bremen. Bremen gerade immer auf, wenn die haben Bock auf Europa. Dann spielst du zu Hause gegen Frankfurt.
Auch auf dem Weg nach Europa.
Und am letzten Spieltag spielst du in Stuttgart. Was ist mit mir los? In Stuttgart. Also das.
Aber du meinst, dann spielen sie am Ende gegen Düsseldorf.
Könnte passieren.
Könnte passieren, in der Relegation. Ich sag nur, die sind auch nicht durch. Das kann.
Ja, im Gegenteil.
Ja.
Ich fand das Spiel insofern interessant, weil es ja doch sehr stark an Union aus der vergangenen Saison mittlerweile erinnert. Also die spielen da ihr 5-3-2 oder meistens 5-4-1 gegen den Ball. In der ersten Halbzeit sehr defensiv, warten ab. Dann nach der Pause schalten sie den Gang hoch. Das war ja das Erfolgsrezept. Und in der vergangenen Saison wäre das Ding von vorne einfach reingegangen. Sie wären 1-0 in Führung gegangen, hätten das 2-0 gemacht und alle hätten geschrien, juhu, Union hat das Ding gewonnen. Und jetzt ist das eben so, das Ding von vorne geht nicht rein, landet an der Latte und dann passiert eben nichts mehr und das Ding geht 0-0 aus. Also, so. Tut mir schwer damit.
Diese Bürde schleppen muss.
Ja, dass ich die Bürde schleppen muss.
Ja.
Also, ja, Union ist eine Mannschaft ganz schwierig, weil die haben auch gar nichts anderes mehr. Also die haben ja wirklich nur noch dieses Fünferkette hinten und dann mal gucken vorne. Und kein Stürmer bietet sich da so richtig an als derjenige, der den Torreigen eröffnet. Was ja, glaube ich, für diese Strategie enorm wichtig ist. Und dann kannst du auch eine Gladbacher Mannschaft, die mit viel Einsatz gespielt hat, aber die eben defensiv dieses Jahr nicht auf der Höhe ist, die halt selbst gegen so eine Union immer Riesenchancen zulassen, selbst die kannst du dann nicht hinten bezwingen. In Union, ich guck mal kurz, steht bei 26 Toren. In 31 Spielen, das ist ziemlich wenig.
Ja, also irgendwer wird da reinrutschen und man weiß jetzt noch nicht genau, wer es sein wird. Köln wird schwierig, aber Mainz, Bochum, Union und auch Gladbach, die sind alle Kandidaten für eine Relegation. Und der eine oder andere weiß ich nicht, ob Gladbach so richtig darauf vorbereitet ist für eine Relegation, ehrlich gesagt.
Jetzt werden sie auch immer gefragt, ne? Seoane in jedem Interview wurde auch nach diesem Spiel wieder gefragt, schon leicht sauer reagiert. Aber ja, es ist vor allen Dingen die Vereine jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von Stuttgart am letzten Spieltag, also für Bremen könnte es tatsächlich noch um internationalen Platz gehen. Für die Eintracht könnte das weil sie noch gegen Leipzig und Leverkusen spielen, das ist Gladbach vermeintlich die Mannschaft, wo du sagst, da muss der Dreier noch mal her, um den sechsten Platz vielleicht zu sichern. Also, und Stuttgart, gut, die werden wahrscheinlich am letzten Spieltag Champions League schon klar gemacht haben, wollen aber dann wahrscheinlich zu Hause vielleicht auch nicht mit einer Niederlage die Saison beschließen. Also Gladbach muss aufpassen, weil, wie ihr es auch schon richtig gesagt habt, Mainz, Bochum, selbst Union, die sind mehr im Abstiegskampf drin als ein Gladbach. Wolfsburg hat sich so ein bisschen gerade so in letzter Sekunde, sprechen wir gleich drüber, den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber auch mit Ach und Krach. Ja, stell dir mal vor, am Ende hast du Gladbach in der Relegation.
Du hast halt bei Gladbach wirklich keinerlei Grundlage. Also es ist ja wirklich jedes Spiel wieder was Neues. Jetzt kommt Quanchara so aus der Versenkung zurück, spielt so halb rechts, was auch teilweise gut funktioniert hat. Aber dann eben mit Leiner dann ein bisschen das Tempo gefehlt hat, um Gosens da auf der Seite zu ärgern. Aber du hast da eben keine Grundlage. Du kannst nicht sagen, okay, bei Union kannst du das auch noch sagen, nur dass es nicht funktioniert. Aber zumindest Mainz hat ja seinen kämpferischen Fußball als Grundlage, Bochum dieses Mann gegen Mann. Und dann hast du halt so eine Gladbacher Mannschaft, die so für mich so formlos ist. Das ist ja für uns auch die ganze Saison super schwer zu definieren. Was ist Gladbach? Was sind überhaupt die Schwächen? Warum sind die da so unten? Ja gut, Defensive ist nicht so geil, aber es ist eine ganz, ganz merkwürdige Mannschaft.
So sieht's aus.
Aber Union würde ich da auch noch nicht rausreden wollen unten. Wir haben jetzt Bochum, Heim, Köln auswärts. Sind aber auch so Gegner, weiß nicht, ob die Union liegen.
Ist die Union nicht dafür zu kompakt mittlerweile? Zu kompakt. Also, dass Union da im Vorteil ist gegenüber beiden? Es
kann sein, ja, aber sie sind auch die Mannschaft jetzt aktuell mit 5 Spielen ohne Sieg, die längste sieglose Serie. Das kann dann auch psychologisch sehr, sehr schlimm enden für sie.
Du triffst halt auf die beiden Truppen, die halt nichts anderes als Mentalität gerade in ihren Zaubertränken.
Aber lass sie jetzt mal am Wochenende gegen Bochum verlieren.
Bochum verlieren, ja.
Und Köln gewinnt parallel.
Und dann hast du auf
einmal dann hast du das Spiel gegen Köln und dann ist das die Hölle. Ja, wie gesagt. Das,
ich hatte ja ein bisschen Bock darauf. Also das Schlimme für Köln ist ja, da waren wir ja schon, aber dass die halt so, eigentlich ist es viel zu spät, aber die können noch zwei Spiele lang richtig allen anderen auf den Sack gehen.
Oder sie können halt nächste Woche schon absteigen, ja. Wenn alles schief läuft. Also ist zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig.
Genau.
Tja, so sieht's aus. Nehmen wir doch die Ausfahrt nach Freiburg zum Spiel gegen Wolfsburg. Und da hast du gerade schon gesagt, Eddie, sie haben ihren Kopf aus der Schlinge gezogen und genauso war es ja. Sie haben dann natürlich auch dann von der roten Karte noch profitiert. Freiburg, fangen wir vielleicht einfach mit Freiburg an. Führen 1-0 und spielen dagegen ein sehr überschaubar auftretendes Wolfsburg. Dann kriegst du die rote Karte in der 64. Minute durch Sildea. Das war natürlich auch komplett Quatsch gewesen. Also die rote Karte war richtig, aber unnötig einfach. Und verlierst das Spiel noch, 82. und 90. Minute, wo du eigentlich die Möglichkeit hast, aufzuschließen auf Frankfurt, die jetzt noch ein schweres Restprogramm haben, kannst die richtig unter Druck setzen, kannst noch um Platz 6 mitspielen und schmeißt das weg. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass Wolfsburg aussieht wie der Verlierer, die da richtig dramatisch reinrutschen, die dann mit 31 Punkten 3 Punkte von einem Relegationsplatz entfernt sind, wo ein Mainz steht, die für alles gut sind diese Saison. Und sich dann da last minute fast aus dem Abstiegskampf rausziehen. Also es ist ein dramatisches Spiel eigentlich.
Man darf ja nicht vergessen, ich meine, Freiburg hatte in der 87. Minute einen Elfmeter. Wir hätten den Deckel drauf machen können. Also wenn die den reinschießen, dann glaube ich nicht, dass Wolfsburg kurz vor Schluss da nochmal sich von erholt. Mhm. Und dann nicht nur, dass die den nicht reinschießen, sondern dann sozusagen ein paar Minuten später auch noch verlieren.
Ja.
Also das ist natürlich schon auch untypisch irgendwie für Freiburg, finde ich. Ich habe das natürlich auch mit Argusaugen verfolgt, das Spiel, und ich konnte selber nicht glauben, dass Wolfsburg das noch gedreht hat. Aber ja, so ist es halt dann auch manchmal. Und jetzt ist Wolfsburg quasi fast raus aus dem Abstiegsrennen. Also natürlich gibt es noch die rechnerische Möglichkeit, aber da sind andere Vereine jetzt erstmal noch vorher dran und Freiburg scheinbar keinen Bock, den Trainer zu verabschieden. Ich habe gehört, im Training, jedes Training, habe ich im Bericht gesehen, jedes Training von Freiburg kommen die Fans und pilgern zu der Trainingsstätte vom SC Freiburg, um dem Trainer Christian Streich, dem Idol von allen in dieser ganzen Region, das ist ja wirklich eine Koryphäe für den Breisgau, selbstgebastelte Geschenke zu überreichen.
Solltest du das nicht auch mal machen, um deinen inneren Frieden mit ihm zu holen?
Die heiligen drei Könige. Ja,
mach das doch mal. Mach du doch
Bastian,
mal.
Bastian.
Kannst du nicht nächste
Balthasar,
Woche was für
Uchs oder
kannst
wie
du
die
nicht, kannst du nicht nächste Melchior. Woche was für Christian oder also der 34. Spieltag?
So gerne
was für
würde
Christian
ich gerne selbstgebasteltes
basteln und in die letzte Sendung mitbringen,
ja,
um den Frieden zu machen über eure Fehde. Die
ich
ziemlich
keine
einseitig
mehr
ist.
Ja, er wird irgendwann die Wahrheit
die sagen. Einseitigste Fehde der Welt.
Ja, ist wirklich so.
Ist halt alles schiefgelaufen in dem Spiel, was für Freiburg schieflaufen kann. Ja. Die können das in der ersten Halbzeit schon absolut klar machen, weil Wolfsburg auf den Flügeln komplett offen ist und auch komplett leblos agiert und Doan überläuft da den rechten Flügel Gerhard komplett, also gar keine Chance gegen ihn. Da hätte es eigentlich schon zur Pause, hätten sie 3-0 führen müssen. Und dann nach der Pause halt diese saublöde rote Karte für Sidia, der damit seine Mannschaft massiv schwächt und dann ein blutleeres Wolfsburg ins Spiel zurückholt. Und dann noch doppelt bitter, dass du dann so zwei Traumfernschuss-Gegentore kassierst. Also es ist ja nicht mehr so, dass Wolfsburg dann da vorne mega dominiert hätte und das rausgespielt hätte. Nein, Arnold war ja ein Freistoß, glaube ich, schießt das Ding da rein. Und Lacroix packt da auch nochmal so ein Teil aus, wo du dann auch denkst, ja, kannst du jetzt auch als Verteidiger nichts gegen machen mehr dagegen. Und dann auch noch dieser Elfmeter, wo er dann ausrutscht, hinfällt, wo das Spiel auch noch entscheiden kann. Also es war Pleitenpech und Pannen für
er schießt sich Freiburg selbst, der wurde abgepfiffen, der Elfmeter, weil er sich selbst angeschossen hat.
Ja.
Zwei Kontakte.
Ja.
Weil er ausgerutscht ist.
Ja. Wobei also das ist auch nochmal eine besonders dumme Art, einen Elfmeter nicht zu treffen.
Ja. Er ist ausgerutscht.
Ja. Aber mach die Stollen sauber, bevor du schießt.
Ist blöd gelaufen. Also wirklich, das Spiel ist wirklich blöd gelaufen für Freiburg, weil normalerweise in 99 von 100 Fällen gewinnst du das.
Ja.
Und dann muss man aber über Wolfsburg reden. Ja. Weil die sind so schlecht. Die sind so unfassbar schlecht.
70 Millionen haben die in den Kader geschickt.
Ich meine, Hasenhüttl, der sagte jetzt ja, ich kann halt einen Swanberg nicht aufstellen, ich kann einen Mähle nicht aufstellen, ich kann Meier nicht aufstellen, weil die nicht genug kämpfen. Ich muss jetzt die kampfstarke Elf aufstellen. Und dann guckst du dir diese erste Halbzeit an und die verschieben da aber so leblos über den Platz und da geht keiner mal raus in den Zweikampf raus und du denkst dir, das soll die kampfstarke Elf sein, die du da auf den Platz geschickt hast. Wie schlimm müssen denn dann die anderen Spieler sein im Spiel, dass du die aufs Feld schickst? Weil das war ja der größte Schmarrn. In der Halbzeitpause dann die Umstellung auf 4-4-2. Ein bisschen besser dann, aber am Ende halt auch dank halt diesen Fernschusstoren bleiben sie da im Spiel. Aber das ist absolut blutleer. Diese komplette Mannschaft ist so blutleer und ist halt nur irgendwie die Saison zu Ende bringen. Und das schaffen sie auch noch. Das ist eigentlich so eine Farce, dass die jetzt schon wieder ein Spiel gewinnen mit so einer Leistung und dann auch schon wieder 3 Punkte daraus ziehen.
Ja. Ja, das ist wirklich krass. Also
schon auch gegen Bochum eine Farce.
Ja, auf allen Ebenen. Also auch, wie gesagt, tabellarisch, sowohl für Freiburg als auch für Wolfsburg. Wahnsinn eigentlich, dieses Spiel, was so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so dramatisch erscheint, war in vielerlei Hinsicht. Dennoch, so. Gut, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben...
Ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt. Kovac, Thema in Liverpool.
Nee.
Gerücht?
Da gibt's aber, glaube ich, die haben doch schon den von...
Nee, das ist doch quasi...
Ist schon widerlegt, oder was?
Nee, die haben ja schon einen Trainer.
Ja.
Also, Romano hat er schon...
Klopp hat sich schon zu geäußert, dass er den gut findet. Hier, wie heißt er noch?
Na.
Der von Feyenoord, ich habe den Namen jetzt auch nicht
gehört. Slot. Arne Slot.
Ja.
Ist das schon fix?
Also Arne Slot hat schon gesagt, dass er das möchte und dass jetzt nur noch die Verhandlungen zwischen Feyenoord und Liverpool da mit dem im Weg stehen würden.
Okay.
Die Niederländer sind da ja immer sehr offen. Und die sind da sehr offen.
Aber wenn ich den Satz noch sagen darf, zumindest sieht man, dass auch durch Hasenhüttl jetzt nicht irgendwie Wolfsburg plötzlich viel geiler da ist. Also das federt noch mal so ein bisschen, weil wir haben ja auch nicht viel gut Haare an Kovac gelassen, obwohl er immer eine prächtige Frisur hat. Aber es ist ja schon so, dass das so ein bisschen den Misserfolg von Kovac, finde ich, abfedert, dass irgendwie auch dieser Kader in seiner Zusammenstellung und was auch immer auch nicht vielleicht der geilste ist. Auch wenn es auf dem Papier vielleicht anders sich anfühlt.
Mhm.
Wo wir beim Thema neue Trainer sind und auch Wolfsburg, deine Kampagne Walter vor VfL wirst du wahrscheinlich abbrechen müssen.
Weil?
Warum? Der ist bei Nottingham Forest im Gespräch.
Mhm. Boah, das wird ja mein neues Lieblingsteam in der was sind die? Bleiben die noch drin? Ja, ne?
Sie sind noch auf einem Nicht-Abstiegsrang.
Ja, genau. Aber da gehen auch Punkte weg, ne? Die haben doch auch irgendwie Punkte verloren. Haben
Punktabzug.
Ja, genau.
Ja, vielleicht schon dann.
Aber wie? Boah.
Zweite Liga.
Guckst du Premier League nochmal mit ganz anderen Augen?
Ja, klar.
Und Nottingham.
Das wäre
auch ein spannender Trainer.
Ja, das ist sehr spannend.
Also, absolut. Ich finde den auch spannend, weil der halt eine Art und Weise spielen lässt, die schon ganz geil ist und man dann auch mal interessant zu sehen sein wird, wie die mit einem anderen Kader als dem HSV funktioniert. Ich finde das einen spannenden Trainer. Und ich glaube, das sehen auch andere Vereine so. Wenn der jetzt mal in der Premier League da 1-2 Seasons gut spielt.
Ja. Gucken. In jedem Fall interessant. Der bringt ja schon eine Farbe rein und Entertainment und das ist ja auch das, was beim HSV immer gut geklappt hat. Zwar hat es für den Aufstieg nicht gereicht, aber er hat die Fans begeistert, hat spektakuläre Spiele gezeigt und das macht der Walter Ball nun mal. Und dass es jetzt auch ohne ihn nicht besser läuft, sieht man natürlich jetzt auch aktuell beim HSV. Gut, wir haben aber noch ein Spiel. Augsburg gegen Bremen. Wer will es mehr, nicht in Europa zu spielen?
Mhm.
Augsburg.
Augsburg, definitiv.
Ja.
Definitiv Augsburg. Die Historie zeigt, dass Augsburg normalerweise Werder Bremen regelmäßig den Hintern versohlt.
Mhm.
Haben sie nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, was die Truppe da gemacht hat, aber ich habe in den letzten Wochen immer schon auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das Laute, dass da so zu viele Punkte bei Bremen mal wieder zusammen waren, dass der Truppe so ein bisschen der Drive gefehlt hat. Dann gab es die richtige Vermöbelung von Leverkusen und seitdem fangen sie an, Fußball zu spielen. Und das, ich fand, also sagst du es mir, aber das, ich fand das, also ja, erste Halbzeit nicht viel los, zweite Halbzeit aber ziemlich konsequent in einem. Mhm. Und alle Tore auch, ja gut, ne? Aber er war so, aber das war richtig souverän. Und das hätte ich niemals in Augsburg erwartet. Deswegen nehme ich die 3 Punkte und freue mich über den jetzt offiziellen Klassenerhalt an der Stelle.
Du hast halt eine defensive Stabilität. Hast du
mal gewusst?
Vielen Dank. Dankeschön.
Freut mich.
Du hast es nie gewusst?
Glückwunsch. Ich habe immer dran geglaubt.
Nee, das stimmt nicht.
Ja, doch.
Also, praktisch ist er noch nicht sicher. Die können noch absteigen.
Ja, wenn sie -9 Tore in 3 Niederlagen.
Ja. Das ist noch möglich.
Ja.
Ja, und schon ja. In Bremen schlimmere Dinge passieren sehen. Aber nein, nee, sie sind auch so gefestigt. So sie sind auch gefestigt momentan. Also sie sind auch kompakt. Wir haben jetzt wieder gut verteidigt in der ersten Halbzeit, haben das Spiel offen gehalten. Das funktioniert gegen den Ball deutlich besser aktuell mit dem 5-2-3, was sie jetzt hier spielen, nicht mehr 5-3-2. Woltemade, Duxch ergänzen sich gut. Schmid, Topform. Also war auch schon letzte Woche mit der entscheidende Spieler gegen Stuttgart, jetzt auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das ja. Ganze gekrönt mit einem Türchen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass er, ich hoffe, der hat noch lang genug Vertrag, sonst ist er auch weg im Sommer oder so.
Ja. Ja, kann ich mir noch nicht vorstellen. Mal schauen, Weiser ist ja da eher der Kandidat, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht
hat. Ja, genau.
Aber man muss halt dann leider auch über Augsburg kurz reden, auch wenn das ja, das ist nämlich bei mir, löst das negative Gefühle aus, weil nämlich Jestorup jetzt schon zum dritten Mal in, ich glaube, 4 oder 5 Wochen im Spiel auf eine Dreierkette umstellt oder mit einer Dreierkette spielen möchte und das geht halt überhaupt nicht gut. Das war jetzt auch wieder, nach der Pause stellen sie auf Dreierkette um, weil sie vielleicht gedacht haben, kriegen wir besser Mann gegen Mann dann hin, kriegen wir besser verteidigt. Aber geht halt überhaupt nicht gut, funktioniert überhaupt nicht und Werder schießt 3 Tore. Also da haben sie irgendwie diese Dreierkette, scheint Torup etablieren zu wollen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Haben sie jetzt 3-mal gemacht und 3-mal ist dadurch das Spiel nach unten gegangen.
Und der Rest der Saison von Augsburg, der hat es in sich, ne?
Ja.
Also die
ja.
spielen jetzt Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, glaube ich. Das
Vielleicht deswegen die Dreierkette. Weil er das schon mal vorgreifend irgendwie trainieren möchte.
War ja eigentlich nichts los in der ersten Halbzeit. Also im wahrsten Sinne des Wortes, da war nichts los. Da ist nichts passiert auf beiden Seiten. Ja. Nicht so, dass dann Werder da ein super Übergewicht hatte. Und es war ein 0-0-Spiel. Und dann hat Torup halt zu hoch gepokert, dass er gesagt hat, okay, jetzt mache ich die Umstellung, bevor mein Gegner mir zuvorkommt. Aber das hat dann dafür geführt, dass sie eben mit dieser, das waren halt auch beides Tore, die direkt dadurch entstanden sind. Weil es halt jeweils 2 Fouls waren auf den Außen. Einmal auf rechts den Freistoß damit, weil die Außenverteidiger nicht ordentlich rausschieben. Und auf der anderen Seite dann auch, weil da der Außenverteidiger fehlt. Und dann muss halt der eingewechselte Pfeiffer war es, glaube ich, in den Zweikampf gehen und Foul spielen. Also wirklich, das kannst du wirklich auf diese Dreierkettenumstellung zurückführen, dass Augsburg dieses Spiel aus der Hand gibt.
Gut. Also, Gratulation an Bremen. Nach oben geht da noch was. Wir haben jetzt Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Heidenheim, Bremen und die beiden letztgenannten sind die, die am ehesten.
Wir sind ja unter Freunden. Ne? Ich möchte mal mit Ernst mit euch mal kurz darüber sprechen. Nicht, dass ich mir die Scheiße jetzt hier wieder schönrede oder.
Das sind 3 Punkte plus Bachs Torverhältnis auf Platz 7. Also.
Und wir spielen zu Hause gegen Gladbach und zu Hause gegen Bochum.
Ja.
Und in Leipzig. 6 Punkte. Tobias Escher, reicht das?
Das könnte reichen, tatsächlich, ja. Also Werder traue ich ja noch nicht so ganz, weil die sind die ganze Saison ja so schwankend. Aber wenn die eine gute Phase haben, dann läuft's. Und dieses System aktuell, das funktioniert ganz gut. Und da sind halt wirklich, Schmid ist momentan in herausragender Verfassung, wenn er das noch jetzt 4 Wochen durchhält. Beziehungsweise sind ja nur 3 Wochen, wenn er das noch 3 Wochen durchhält. Dann sehe ich keinen Grund, warum sie nicht mit dem Publikum im Rücken die beiden Heimspiele gegen Gladbach und Bochum positiv bestreiten können. Und das ist ja das, wie du es gerade auch schon vorgerechnet hast, was dann am Endeffekt reichen könnte.
Und Gesamtkonstellation des Vereins, ich möchte das wirklich mal ernster von euch, weil ich meine, wir sind immer noch, es war Werder Bremen, aber es ist das 2. Jahr nach dem Wiederaufstieg. Und am Ende des Tages hast du nicht einmal einen schlechteren Tabellenplatz gehabt, glaube ich, als Platz 13 war oder so.
Ich würde sagen, die Ausgangslage ist gut, weil du hast ja jetzt auch, Heidenheim bleibt in der Liga, müssen aber trotzdem mit Dings wie einen wichtigen Spieler abgeben.
Haben Conte dafür geholt von Paderborn.
Ja.
Genauso gute, schnell.
Guter Mann.
Aber bei St. Pauli immer.
Weiß auch nicht, wer da noch geht im Sommer vielleicht, ob da noch ein Markt sich ergibt für Beste oder Kleindienst.
Hundertprozentig, ne? Ja. Ehrlicherweise, als wie heißt er, Small Service geht er für 20 Millionen in die Premier League oder so.
Ja. Und da kommen St. Pauli und Holstein Kiel, also 2 Teams, die auch finanziell dann eher ganz unten angesiedelt in der Liga. Vielleicht bleibt auch noch Bochum, die auch noch finanziell hinter Bremen sind. Also das ist natürlich eine gute Ausgangslage. Auch vielleicht mit so ein bisschen Europapokal auch dann nochmal einen Weiser zu überreden, hey, guck mal, wir haben jetzt doch einen Europapokal geschafft, bleib doch nochmal bei uns. Und
ich habe ein bisschen Angst davor.
Mittelfristig planen.
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, ob dieser 8. Platz ernsthaft, ob das riesengroßer Quatsch ist. Du kriegst ein kleines bisschen Geld, spielst gegen, was man hast, klar, spielst mal wieder Europapokal, aber Ergebnis ist, dass du die komplette Hinrunde reißt und am Ende auf Platz 17 im Winter aufwachst oder so. Da habe ich am meisten Respekt vor.
Ich glaube, es ist psychologisch aber trotzdem ganz nützlich, oder? Ich glaube, das wären schon Spiele, die Bremen anzünden könnten mal wieder. Ja. So nach 10 Jahren ohne Europapokal ist dann egal, dass du dann irgendwie nach Albanien oder so reisen musst. Dann bist du, glaube ich, einfach froh, dass du das mal wieder haben darfst.
Okay, ich bin überzeugt. Ich will, dass sie es schaffen.
Aber natürlich, klar, auch Conference League ist finanziell eigentlich ein Minusgeschäft.
Oder
muss man ganz klar so formulieren.
Aber wie hat, ich weiß nicht, irgendein Spieler hat das nach dem Spieltag so richtig schön gesagt, wir spielen jetzt noch gegen drei Mannschaften, die sind alle schlagbar, also wollen wir es versuchen. Da war halt Leipzig auswärts auch mit dabei. Also nehmen wir.
Und für Augsburg kann ich noch sagen, die haben Jakic gekauft, Kaufoption gezogen für 5 Millionen. Mhm. Rate. Guter Mann. Guter Mann auch für Augsburg.
Wie geht's eigentlich Boré da in Südamerika?
Neues Tor geschossen.
Ja, der wurde auf jeden Fall empfangen wie der Messias mit so richtiger Straßenparade und so weiter, keine Ahnung.
Ja, ich frage mich, ob er mittlerweile schon aber immer noch Messias ist, oder? Weil ich kann glaub, mich an die Worte erinnern, dass er in Bremen auf jeden Fall, er will langfristig etwas zur Legacy des Vereins beitragen, hat er
gesagt. Was soll er sagen?
Was soll er denn sonst sagen, halt, wenn du mir vorgehst? Ja,
die Fresse, ja, halt, die Fresse halt.
In Südamerika.
Ja. Die Fresse halt.
Ja, gut.
Fußball spielen.
Ja, aber. So, wir halten jetzt auch Letzteres. Ersteres, wir sind durch.
Haben wir es geschafft? War's.
Was heißt geschafft? Das war doch gerade Spaß. Macht doch Spaß. Schön. Macht dir das keinen Spaß? Ist das Arbeit für dich?
Ja. Ich habe übrigens, ich habe mit jungen Menschen geredet.
Ja. Über das Internet?
Ja, tatsächlich. Und ich habe die gefragt, sag mal, könnt ihr mir das erklären, ihr Jungen?
Das Internet.
Warum wird Bundesliga nicht abonniert teilweise von der Hälfte? Und die haben mir was ganz Interessantes gesagt. Die haben gesagt, Markus, es ist ganz anders, als du denkst. Nee, die haben gesagt, viele ältere Menschen in unserem Alter,
ja,
die gucken dann zum Beispiel auf dem Smart-TV per YouTube-App,
mhm,
und da die gar nicht so viel auf YouTube gucken, schlägt denen der Algorithmus automatisch sowieso Bundesliga vor.
Ja.
Und über die App am Smart-TV gehst du nicht auf YouTube und machst Kanal abonnieren,
ja,
sondern du rufst es auf. Ich gucke teilweise auch Bundesliga oder andere Sachen auf YouTube auf dem Smart-TV mittlerweile. Mhm. Und wenn du nicht da auf YouTube am PC gehst, dann gehst du auch gar nicht auf Abonnieren.
Ja, aber das ist dann wieder diese typische Geschichte, die Leute denken nur an sich. Ja. Weil es geht ja auch um uns. Also uns hilft es ja auch, wenn viele Leute es abonniert haben, damit wir eben in diese Vorschlagslisten reinkommen. Absolut. Je mehr Leute abonniert haben, desto eher packt YouTube uns in die Vorschlagslisten.
Ich sehe es ganz genau wie du. Ich denke auch, das ist eure Verantwortung. Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, wenn das stimmt, dass ihr so alte Säcke seid, dass ihr YouTube nur noch am Smart-TV per Taste öffnet, dann öffnet halt nochmal euren Laptop, geht auch nochmal auf YouTube, das sind 10 Sekunden, und abonniert den scheiß Kanal. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Das war mal eine richtig harmonische Variante. Normal, ich hätte gedacht, du beleidigst sie jetzt alle wieder. Ich bin richtig begeistert von dir.
Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden beleidigt.
Jetzt hast du mal dein wahres Gesicht gezeigt hier.
Das behalten wir in Erinnerung. Wir sehen uns morgen zu einer Folge Bundesliga International, ohne das Gesicht dann leider, aber mit Ausblick auf die beiden Champions League-Spiele, Halbfinale, Dortmund zu Hause gegen Paris, am Mittwoch, am Dienstag zuvor Bayern zu Hause gegen Real und am Donnerstag natürlich auch noch Leverkusen bei der Roma. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.